Crop FM, Ausgabe Nummer 462. Wir schreiben den 4. Juni 2021. Mein Gast heute Abend ist Illo Brandt von Ludwiger. Und es geht um die Intention der Ufonauten. Wie immer gibt es auch heute den Cropcom, jener Live-Chat, mit dem man sich am Gespräch direkt beteiligen kann, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Einsteigen, Fragen reintippen, er ist nicht zu übersehen, er blinkt lila, rosa, wie auch immer. Und natürlich gibt es auch da die Möglichkeit, über Skype direkt in die Sendung reinzurufen, einfach User CropFM anrufen. Vor allem im zweiten Teil, dann bin ich natürlich sehr gespannt auf die Fragen, die ihr an Illo Brandt von Ludwiger zu diesem wirklich sehr spannenden Thema habt. Von wo aus immer man auch diese Sendung jetzt gerade nachhört, ich meine, live hört man sie wahrscheinlich ohnehin von der Seite aus, aber ein Besuch auf eben dieser cropfm.at lohnt sich auf jeden Fall. Dort findet man alle Sendungen im Original, also weit über 450 Sendungen im Archiv mit allen Hintergrundinformationen, auch Links. Also Leute fragen mich immer wieder nach Buchlinks, also auch heute wieder die Dinge, die wir da besprechen, die relevanten Bücher sind zumindest verlinkt. Und natürlich, wenn man das über diesen Link dann bestellt auf Amazon, dann ist das auch gleich eine kleine Spende an CropFM sozusagen. Und natürlich gibt es auch dann immer wieder andere Links oder Bilder etc. auf cropfm.at. Und dort findet man auch eine Möglichkeit, sich am Newsletter anzumelden und viele andere Dinge. Und auch natürlich der CropFM Spenden-Button, der orange Button mit dem Herz. Großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Und ja, man kann natürlich auch anders sich an dieser Sendung beteiligen, wenn man mich zum Beispiel mit interessanten Leuten zusammenbringt, aber natürlich ohne Geld kein Musi. Internationale Koalition für extraterrestrische Forschung, ein Artikel erschienen auf exopolitik.org. Forscher aus 27 Ländern auf 5 Kontinenten vereinen sich in der Non-Profit-Organisation ITSA, International Coalition for Extraterrestrial Research. Diese besteht aus Wissenschaftlern, Akademikern und führenden UFO/UAP-Forschern, so wie es ja jetzt modernerweise heißt, und ist der Ansicht, dass es an der Zeit ist, das UFO-Phänomen von dem seit Jahrzehnten bestehenden Stigma zu befreien und ernsthafte wissenschaftliche Studien in Angriff zu nehmen. Ja, es ist natürlich ein komplexes Thema, aber ja. Hierfür sollten alle verfügbaren Informationen gesammelt und analysiert werden. Zudem will ITSA die Bevölkerung mit Programmen auf die Existenz fremder Intelligenzen und die zu erwartenden tiefgreifenden Auswirkungen auf die Menschheit vorbereiten. Musik. steirische UFO-Jäger weiterhin aktiv. Am 31. Mai erschien ein weiterer Artikel über die Arbeit von Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb in einer großen österreichischen Tageszeitung, in dem auch auf jüngste Äußerungen von Ex-Präsident Barack Obama in der Late-Late-Night-Show eingegangen wurde. Die waren schon interessant. Ganz allgemein kommt das Thema UFO ja vielleicht auch in der österreichischen Medienlandschaft mehr und mehr an und wird halbwegs normal diskutiert. Anfang September werden die beiden Fotografen, sind nicht nur Fotografen, aber unter anderem, und eben, sie haben sich auch dem Thema UFOs verschrieben, weil sie halt auch wirklich andauernd solche Dinger sehen. Und die sind dann Anfang September wieder mal zu Gast live auf CropFM, um über die dann aktuellsten Fälle und Entwicklungen zu berichten. Man darf auch auf diese Sendung sehr gespannt sein. Ja, Krabi schreibt in dem Moment, Kaliber Trieb einladen wäre auch wieder mal spannend. Genau. New York Times berichtet über Inhalte des UAP-UFO-Berichts des Pentagons. Ein Artikel erschienen auf Grenzwissenschaft aktuell. Obwohl der UFO-Bericht des Pentagons vermutlich nicht vor dem 25. Juni 2021 veröffentlicht werden wird, berichtet die New York Times nun über erste angebliche Inhalte des Berichts, der im Auftrag des US-Kongresses vom Verteidigungsministerium und den US-Geheimdiensten über deren UFO-Wissen erstellt wurde. Demnach beinhaltet dieser zwar keine Beweise für außerirdische Technologien, könne diese Erklärung aber auch nicht ausschließen, so der Times-Titel. Schauen wir mal. Also schauen wir einfach mal, was da rauskommt. Wer weiß, vielleicht dadurch ist interessante Dinge. Und hier geht's gleich weiter mit Illo Brandt von Ludwiger. Er ist wirklich, ich sage mal, das Urgestein in der deutschen UFO-Forschung, der Vater eigentlich der deutschsprachigen UFO-Forschung, würde ich fast sagen. Er forscht seit über 6 Jahrzehnten. Er hat wirklich jeden Stein, glaube ich, umgedreht und jeden Aspekt beleuchtet viele, ich meine jeden. Und das, was er zu sagen hat, ist sicher interessant. Er war schon viele Male auf CropFM zu Gast und heute geht's ja irgendwie sozusagen so ein bisschen ans Eingemachte. Also, was wollen die eigentlich hier? Ich bin sehr gespannt. Illo Brandt von Ludwiger, live auf CropFM, jetzt gleich. Ja, bei mir auf der Leitung, auf der Telefonleitung, Illo Brandt von Ludwiger. Man muss ihn eigentlich nicht mehr groß vorstellen. Er war schon viele Male live zu Gast auf CropFM und heute irgendwie sprechen wir über das Thema, das so ein bisschen der rosa Elefant im Zimmer ist, nämlich, was wollen die UFO-Nauten hier eigentlich? Schönen guten Abend, Herr von Ludwiger.
Guten Abend, Herr Alubaldi.
Ja, freue mich sehr, dass wir heute wieder mal sprechen können. Wir haben das Thema schon von allen ist jetzt natürlich vielleicht übertrieben, aber von sehr, sehr vielen Seiten beleuchtet.
Ja.
Wir haben über die theoretischen Ansätze gesprochen, mit denen man diese Bewegungen, diese Objekte machen, vielleicht erklären könnte, die aus der Heimschen Theorie heraus abgeleitet werden, gesprochen. Wir haben über das Entführungsphänomen gesprochen. Daran werden wir natürlich heute auch sehr stark anknüpfen. Wir haben auch über andere Erscheinungen, UAPs etc. gesprochen. Ja, und heute eigentlich über letztlich die mögliche mutmaßliche Intention der UFO-Insassen. Und das ist sicherlich wahrscheinlich eigentlich der spannendste Aspekt des Ganzen, oder?
Eigentlich ist es das Wesentliche, ja. Wir müssen ja wissen, womit wir es zu tun haben. Und wenn man sich die Zeitschriften und die Fernsehveranstaltungen ansieht, was jetzt gerade abläuft, das ist ja, dass die Öffentlichkeit jetzt so langsam erstmal mitkriegt, nach etwa 74 Jahren, dass es das Phänomen gibt, irgendetwas fliegt in unserem Raum herum, ist intelligent und wir wissen nicht, was es ist. Es wird jetzt immer noch so harmlos dargestellt, dass wir nicht richtig erklären können, was es ist, aber irgendwie wird die Wissenschaft schon dahinter kommen. In Wirklichkeit sind wir jetzt seit 74 Jahren konfrontiert mit dem größten Rätsel und mit der größten Begegnung, die Menschheit seit je erfahren hat. Nämlich, wir kriegen Besuch von Außerirdischen. Das ist keine Hypothese und eine kleine Spekulation. Nach den vielen Jahren, die wir uns damit beschäftigt haben, besteht da überhaupt kein Zweifel mehr. Und wenn man ehrlich ist, aber wer ist das schon, der wird sagen, eine andere Erklärung gibt es gar nicht, alles andere sind bloß Ausreden. Denn der Schock ist so groß, dass wir hier mit einer neuen, uns unbekannten Intelligenz, die nicht mit uns in Kontakt treten möchte, jedenfalls bis jetzt, konfrontiert sind, dass wir doch lieber meinen, darüber wegzusehen, vor allen Dingen die Wissenschaft, die tut so, als ob es ein gewolltes Nichtwissen gibt, was ja auch eine kulturelle Fähigkeit ist, wie Forscher am Max-Planck-Institut Engel und Hartwig festgestellt haben. Wenn man etwas nicht weiß, dann gibt es keine starken Emotionen. Man kann die gut regulieren und man schützt die eigenen Vorurteile. Denn wenn wir wirklich rangehen an das Phänomen und es explizit untersuchen, so wie wir das seit vielen Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, dann wissen wir, wir sind nicht allein im Universum, aber hier kommt etwas dazu. Und dieser Schock, der ist so stark für viele, dass es ganz vernünftig ist, nicht so schnell diese Wahrheit in die Öffentlichkeit zu lassen. Und wenn jetzt die Amerikaner ihre Abgeordneten im Repräsentantenhaus unterrichten, dann werden sie nicht sagen, hört mal zu, wir werden konfrontiert mit Außerirdischen, wir sind nicht allein im Universum, sondern sie werden sagen, hört zu, tatsächlich da irgendetwas, das müssen wir aber noch untersuchen, aber das dauert noch lange, es kann alles Mögliche sein, Erfindung der Chinesen und der Russen, also macht euch da keine Sorgen. Das geht sehr langsam erst, dass die Wahrheit, dass wir nämlich wirklich hier mit Außerirdischen zu tun haben, in die Bevölkerung einfließen wird.
Ja, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass Sie das hier immer so klar gesagt hätten.
Also ja, das muss man jetzt aber doch mal sagen.
Ja. Okay. Sie haben es, glaube ich, jetzt ja schon angesprochen. Also es soll ja Ende Juni einen UAP-UFO-Bericht des Pentagons.
Am 25. Juni, ja.
Ja. Sind Ihre Erwartungen da hoch?
Nein, also jedenfalls nicht für uns, die wir uns mit der Sache beschäftigen. Ich sagte ja schon, was man erwarten darf, ist, dass mitgeteilt wird, es fliegt tatsächlich da irgendwas, was wir noch untersuchen müssen. Ja, seit 70 Jahren wurde es nicht untersucht. Ja. Und da wurde dann so getan, als ob das da oben, was da fliegt, es doch eigentlich nicht gibt. Und die Wissenschaft hat die ganze Sache lächerlich gemacht. Und wenn die nun erstmal sich nicht mit damit befassen, dann sagen die Wissenschaftsjournalisten, aha, ist nichts dran, und publizieren das. Und naja, und in den Zeitungen wird dann erzählt, alles bloß Mumpitz. Nein, wir sind ja keine Missionare und sind nicht vorgeprescht mit großen Veröffentlichungen und sagt, hört mal zu und ihr müsst da hingucken und das sind Außerirdische, sondern wir haben auch immer das offen gelassen. Die Leute kommen ja selbst drauf. Das muss man sich mal vorstellen, vor 74 Jahren haben die Amerikaner im Verteidigungsministerium, das hat der Donald Keogh, dem Major Keogh, schon berichtet, schon überlegt, dass wir Kontakte mit Außerirdischen haben. Und jetzt erst wird wahrscheinlich behauptet, na, dafür gibt es keine Beweise, aber man kann es nicht ganz ausschließen. So vorsichtig wird man vorgehen. Also Sie werden sich daran erinnern, was ich gesagt habe. Es wird nicht dazu kommen, dass die direkt sagen, was los ist. Wir, die wir also nun mit wissenschaftlichen Methoden versucht haben, und ich hier speziell seit 40 Jahren bei der MU von CES und seit 6 Jahren bei der IGAP, die Sache mit wissenschaftlichen Methoden anzugehen. Wir freuen uns, dass wenigstens unsere Nachbarn und Leute, mit denen wir immer zu tun haben, unsere Kollegen, uns nicht mehr schief ansehen, weil wir uns mit Sachen beschäftigen, die es gar nicht gibt. Jetzt sehen die anderen, dass selbst das amerikanische Verteidigungsministerium sagt, naja, es fliegt da was rum und ja, wir wissen noch nicht. Ja, sie haben sich ja noch nicht damit beschäftigt. Ja, gut. Tut man das aber, dann wird die Sache schon sehr ernst. Und wir können wirklich sagen, dass es das bedeutendste Ereignis in der Geschichte der Menschheit ist. Und das geht eben nicht so auf ein Bautz und einen Knall. Jetzt landen sie und was machen wir, sondern vorsichtig und langsam, denn wir haben es ja mit intelligenten Wesen zu tun, die genau wissen, wie wir reagieren und wie wir möglicherweise eine Angst bekämen und in Panik ausbrechen würden, weil wir ja nicht wissen, wie wir mit sowas umgehen müssen, wenn es noch etwas anderes gibt und nicht bloß der liebe Gott, an den man glaubt, sondern plötzlich auch noch eine andere Intelligenz, die uns ja kujonieren könnte.
Sie sagen 74 Jahre, haben Sie am Anfang gesagt, dass Sie sprechen da jetzt auf 1947 Roswell an.
Ja, ja, ja.
Jetzt gab es da unlängst ein Buch von Vallée und Rossi, glaube ich, ist die Antwort.
Ja.
Trinity, das soll das schon 45 etwas Ähnliches passiert sein. Wenn man zum Beispiel Passport to Magonia von Vallée liest, da hat er auch eine Fallsammlung. Sie haben auch in Ihrem neuen IGAP-Bericht Nummer 3 sehr empfehlenswert, wo Sie auch also dieses heutige Thema ansprechen. Und da gibt es auch eine sehr umfangreiche und auch mit einer eigenen Karte gestattete Fallsammlung von deutschen Fällen. Ja. Wirklich sehr zu empfehlen, ist ja verlinkt.
Ja.
In Vallées Buch.
Herrn Schäpel, ja.
Ja, genau. In Vallées Buch geht das aber schon 1870 irgendwo so los mit ersten Sichtungen, wo aber auch wirklich, also Objekte, die auch, ja, also ich sage mal, dem heutigen Phänomen durchaus ähnlich kommen, gezeigt werden. Also es ist ja eigentlich jetzt gar nicht so den Beginn dieser,
nennen wir es einfach mal. Doch, der beginnt in der Öffentlichkeit, dass das wahrgenommen wurde. Ich meine, davor gab es die Phänomene immer schon. Das haben wir ja auch dann untersucht. Das ist klar. Aber seit 1947 war es dann in den Zeitungen.
Aber Airship Mysteries 1898 waren auch schon in den Zeitungen.
Natürlich, ja. Und was nicht in den Zeitungen war, beziehungsweise nur in Einblattdrucken oder in den ganz frühen Zeitungen aus dem 17. Jahrhundert oder aus dem 16., haben wir ja auch Berichte und bringen ja auch ein paar Sachen da. Das ist schon klar. Wir werden schon seit langer Zeit beobachtet Und es hat sich, was das Phänomen anbelangt, nicht so viel geändert. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ah, jetzt kommen sie gleich, wenn wir jetzt nun dran glauben, dass es da was gibt, dann ändert sich alles, dann kommen sie runter und dann helfen sie uns oder zerstören uns, was auch immer. Nein, das bleibt so. Nur, dass wir mehr darüber wissen, das ist ja das Neue.
Und es gibt, also seit 2017 ist da ja ziemlich was in Bewegung geraten. Ne? Also ich kann mich da noch an diesen schönen Morgen erinnern, als ich auf Ö1 von UFOs hörte in den Frühnachrichten.
Ja.
Und jetzt zum Beispiel, gerade vor kurzem gab es die Meldung, dass eine neue Organisation gegründet wurde, die ITSA, International Coalition oder Internationale Koalition für Extraterrestrische Forschung. Sind Sie da beteiligt oder?
Nein. Also das, was ich darüber gehört habe, dass man sich verpflichten muss, dann auch an alte Städte, dass man dran glaubt, dass es Außerirdische sind, das klingt alles nicht sehr seriös. Aha. Und bisher habe ich auch nicht gesehen, dass große Wissenschaftler dabei sind oder die Bekannten, die sich seit langen Jahren damit beschäftigen, sondern mehr Journalisten. Und das muss man erstmal abwarten. Es gibt ja sehr seriöse wissenschaftliche Gesellschaften, das weiß bloß keiner. Also ich denke hier an die ZUFOs in USA, an die JPAN in Frankreich, also die angeschlossen ist an die Weltraumorganisation und Akademie der Wissenschaften in Moskau hat auch eine Stelle. Und dann gibt es noch so spezielle Gruppen, die NACA beispielsweise, die Pilotensichtung sammelt, wo der Dr. Richard Haynes immerhin schon bis zum Jahre 2000 3.300 Fälle gesammelt hatte. Also es gibt da vieles. Und wenn Sie diesen ganzen Rummel jetzt, der in den Zeitungen stattfindet, ansehen, es wird nicht ein einziger Wissenschaftler zitiert oder befragt, der sich mit UFOs beschäftigt hat. Also zum Beispiel der Professor Tullio Reccia aus Italien, Physiker, Physikprofessor Peter Stark aus USA, Professor Pritchard aus USA, Professor August Mason in Brüssel oder Professor Juri Simakov in Moskau. Und das wären doch alles Leute, die sich seit Jahren damit beschäftigen. Wird nicht gemacht. Man guckt bloß, was die Militärs nun rausbringen. Und was so jetzt von den Militärs veröffentlicht wurde, ist das, was wir vor 70 Jahren über das Phänomen schon wussten. Die Objekte, die fliegen so, wie wir das nicht können. Sie bleiben abrupt stehen oder fliegen um die Ecke. Und wenn da jemand drin sitzen würde, dann würde also viele Beschleunigungs-Gs, also Erdbeschleunigungs erleben und würde zerquetscht werden bei diesen Flügen. Und sie fliegen, ohne dass es einen Überschallknall gibt, mit 15-facher Schallgeschwindigkeit und so weiter. Wissen wir doch alles. Und sie werden gar nicht heiß, wenn sie durch die Luft fliegen, durch diese Infrarot, dieses Advanced Targeting, Forward-Looking Radar-Instrument, kann man ja feststellen, erstmal, wie die Objekte fliegen und wie warm sie sind. Sie sind also kühler als die Wasseroberfläche, über der sie fliegen. Wir wissen in der Zwischenzeit, warum das so ist. Das amerikanische Militär zuckt mit den Schultern und sagt, müssen wir klären, ist ja gar nicht was Neues. Also sie haben, jedenfalls tun sie so, als ob sie so völlig aus dem Moostopf kommen und gar nichts wissen. Es scheint wohl so zu sein, dass es wirklich echt ist. Denn wir haben immer vermutet, irgendwo gibt es eine Stelle in den USA, die sammelt alles. Das sind die Geheimdienste und irgendwo gibt es eine Stelle, die untersucht alles, weiß über alles Bescheid. Und dann haben wir mit dem Dr. Alexander mit John Alexander gesprochen, der auch Oberst bei der CIA war. Der hatte sich auch bemüht, immer rauszufinden, wer unter den verschiedenen Geheimgesellschaften, der Geheimdiensten in den USA, da gibt es ja viele, nun das Ganze sammelt oder weiterleitet zu irgendeiner Stelle. Gibt's nicht. Das sind alles Konkurrenten. Und keiner hatte den Mut, den anderen was zu sagen, beziehungsweise der höheren Stelle etwas zu sagen. Und das Allertollste, was wir erfahren haben, das war dann noch, als John Alexander uns erzählte in Las Vegas, dass die Abgeordneten, die darüber zu befinden haben, ob man paranormale Forschung und UFO-Forschung finanzieren sollte, das ist aus nicht ablehnen, aus dem Grund, weil sie meinen, das Phänomen gibt's nicht, sondern weil sie der Meinung sind, das ist dämonisch und teuflisch. Also wir kamen aus dem Staunen nicht raus, dass es sowas heutzutage noch gibt und dass solche Leute dann im amerikanischen Kongress sitzen. Naja.
Naja, im amerikanischen Kongress sitzen doch einige interessante Figuren. Aber
auch
dass jetzt seit 74 Jahren sich dann, also nachdem man wusste schon in den 60ern, glaube ich, dass diese Objekte auch über Atomabschussanlagen und so weiter, über Raketenabschussanlagen, ICBMs,
und das schon seit 1948.
Ja, also dass man sich das dann nicht genauer angeschaut hat, das glaube ich nicht. Das wäre ja fahrlässig.
Ja, doch, doch, natürlich haben sie das. Ja. Aber sie haben es nicht weitergegeben.
Ja, das genau.
Jeder für sich behalten. Ja. Also eine Stelle, man weiß nicht, wie weit das hochging. Ja. Aber bis zum Präsidenten ist es sowieso nie gekommen. Und es gab auch keine Stelle, die dann verfügt hat, so hier wird alles auf, alles gesammelt. Das ist eben so.
Bob Bigelow ist da ja irgendwie auch ins Spiel gebracht worden. Also da habe ich doch gehört vor ein paar Jahren, dass er da jetzt irgendwie so dass diese ganzen Informationen da irgendwie bei ihm zusammenlaufen.
Naja, also ich kenne ja auch, ich habe ja für den Bigelow auch ein Buch geschrieben, das einzige oder das erste amerikanische oder englisch geschriebene Buch von mir. Das war 1997, 98, weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall, das ist eine Privatperson, die auch Beziehungen hat zu Geheimdiensten. Und der hat dann privat versucht herauszufinden, gibt es ein Leben nach dem Tode, was ist das Bewusstsein und was sind UFOs. Erst auf der ganz privaten Seite. Und später ist das so eine Stelle geworden, der man also auch Bruchstücke dann übergeben konnte, die analysiert werden sollten.
Das war das NITS, also National Institute for Discovery Science.
Ja.
War aber nicht wirklich was Staatliches. Nee. Die forschten ja vor
allem. Nee, das war nicht staatlich. Ja. Das ist nicht staatlich gewesen. Und
die forschten ja auch auf der berüchtigten Skinwalker Ranch, etc.
Ja,
etc.
Ja, das war ja eben da auch der Grund, dass ich das rumgesprochen hatte bei den Abgeordneten und dass sie das alles durcheinander brachten, also Spuk und paranormale Phänomene und UFOs und sowas wird dann natürlich nicht untersucht. Jetzt ist aber ganz was anderes gewesen. Im Jahr 2015, beziehungsweise das war schon vorher, 2004 haben ja Piloten von einem großen Flugzeugträger aus der Nimitz Objekte gesehen. Und das ist auch dann rum erzählt worden unter den Piloten. Aber 2015 war es so, dass die Piloten praktisch jeden Tag etwas beobachtet haben an der Ostküste von USA. Und da gab es einige Piloten, die dann gesagt haben, was ist das denn? Erklärt uns, sollen wir das verfolgen? Was ist es? Und es muss doch jetzt auch veröffentlicht werden, dass wir hier umflogen werden mit den Objekten. Und das ließ sich einfach nicht mehr geheim halten. Das ist jetzt die neue Situation gewesen und so. Dann kam dazu, dass jemand, der im Verteidigungsministerium der Elizondo gearbeitet hatte, an ein UFO-Projekt, dann auch die Nase voll hatte, sagte, ihr müsst doch jetzt da euch erklären und der Öffentlichkeit erzählen, dass da etwas rumfliegt. Das wollte ja auch keiner machen. Dann ist er rausgegangen und hat dann auf eigene Faust Leute, Abgeordnete aufgesucht und Piloten aufgesucht und Zeugen, mit denen gesprochen, der kleine Wissenschaftler. Ja, der hat das Geld auch dafür gegeben, der hat da mitgeholfen. Ja. Aber nochmal zurückzukommen auf 1945, also auf das auf die Landung eines UFOs, von der ich allerdings von Jacques Vallée jetzt bloß aus dem Interview gehört habe. Ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen. Aber demnach sollen zwei Jugendliche diese Landung gesehen haben. Also es war so ein Reinschlittern eines Objektes, das dann ganz geblieben ist. Es sollen auch zwei Wesen gesehen worden sein. Und die Jungs sind dann reingegangen in das Objekt, haben da auch noch Gegenstände rausgeholt, die jetzt untersucht werden sollten oder wurden. Ich weiß es nicht ganz genau. Nur das Interessante ist, dass Jacques Vallée sagt, es kann doch kein Zufall sein, dass die in der Umgebung der Atomwaffenanlagen, also da, wo in Los Alamos die Atombomben gebaut werden, oder Alamogordo, wo die erste Atombombe getestet wurde, und White Sands, das ist alles in der Gegend, wo die ersten V2-Raketen dann getestet wurden, dass da nun ausgerechnet, wo ein Objekt landet. Es sieht ja so aus, als ob irgendeine Macht, wer immer da drin sitzt in diesen Objekten, zeigen wollte, wir kennen eure beste technologische Entwicklung auf der Erde, also die Atombomben und die Raketen, und passt auf, ihr seid nicht so ganz allein. Ich hatte das immer vermutet von Roswell, was ja auch in der gleichen Gegend runtergekommen war, und habe immer gedacht, es ist doch kein Absturz gewesen, der zufällig war, sondern das war eine inszenierte Bruchlandung, wo man einige Leichen daneben gepackt hat, damit die Militärs wissen, mit wem sie es zu tun haben und nicht auf die Idee kommen, extra UFOs abschießen zu wollen, um mal nachzugucken, wer da drin ist. Dann zeigen wir es ihnen mal. Und dann wurden also diese Leichen von den Insassen gezeigt. So hatte ich da mal vermutet. Und jetzt bestätigt das Jacques Vallée auch, dass es kein Zufall ist, dass da nun ausgerechnet die ersten Landungen gewesen sind in diesem Gebiet.
Zu Roswell haben Sie in einer... ja, bitte?
Und später kann man das durch Beobachtung bestätigen, ließ sich das bestätigen, denn 1948 hat man immer wieder kugelförmige Objekte auf die Atomwaffenanlagen zufliegen sehen in Los Alamos. Man hatte gedacht, das sind irgendwelche Meteorite, aber die fliegen ja ganz anders. Die fliegen parallel zur Erdoberfläche, lösen sich dann auf. Und das Seltsame ist, diese Objekte sind auch nach Atomwaffenversuchen später gesehen worden. Und sie flogen immer auf den kontaminierten Gebieten, also da, wo der atomare Fallout runtergekommen war, der durch den Wind natürlich vertrieben, immer wieder mal an einer anderen Stelle bei jedem Atomwaffenversuch lag. Und gerade über diesen flogen sie rüber. Das hat der Robert Hastings in seinem interessanten Buch dann über Atomwaffen und UFOs geschrieben. Es sieht so aus, als ob irgendjemand darauf hinweisen wollte, passt auf, achtet auf den Fallout, das ist nicht gesund. Dass dieser radioaktive Fallout, der hat also führt zu gesundheitlichen Schädigungen. Und später sind diese Objekte ja immer wieder mal aufgetaucht, auch über Atomkraftwerken. Ich denke da bloß 1984, wie hieß das? Indian Point war das, wo so ein ankerförmiges, riesiges Objekt direkt über einen der Kernkraftanlagen niedrig geschwebt war, dass die Betreiber schon Militärhubschrauber anforderten. Dann ist es aber weggeflogen, das Objekt. Das Interessante für uns ist hier, dass das, ich weiß jetzt nicht, war es 2005 oder so, muss ich wieder nachgucken, jedenfalls, dass das über Magdeburg von 15 Zeugen auch gesehen wurde, aber mit allen Lichtern und mit allen Finessen und auch, also von 1984 bis dann später, also Jahre später, dann bei uns. Ist ja nicht so, dass die ganze Geschichte sich bloß immer in Amerika ereignet.
Absolut nicht. Und Sie haben jetzt zum Beispiel 2018 auch einen Vorfall in der Steiermark untersucht, der im Zusammenhang mit den sogenannten Erdstellen gestanden hat.
Ja.
Und da gibt es auch immer, ich habe auch in der Einleitung jetzt Kaliber Trieb erwähnt, also mit denen sind Sie auch immer im Kontakt. Und ich habe ja auch den Herrn Kusch im Herbst wieder zu Gast, also das lang erwartete dritte Buch. Kommt ja, also das dritte Buch dieser Serie, der Unterweltserie, nenne ich es jetzt mal, kommt raus. Es gab da jetzt schon noch einen Zwischenteil über Asien, aber das war mehr so ein bisschen ein Zwischenstopp. Was gibt es denn dazu zu sagen, um jetzt vielleicht auch ein bisschen auf aktuelle Fälle noch einzugehen?
Ja. Ich weiß nicht, inwieweit man darüber direkt sprechen darf, denn dieser Fall ist ja nur von Polizeibeamten beobachtet worden. Und die sind ja alle zum Stillschweigen verdonnert. Und da können wir nun nicht gleich dann so raus und sagen, was das gewesen ist.
Da ging es um den Vorfall in Wetzelsdorf, oder? In Graz?
Nein, in Graz.
Ja, also Graz. Also die ehemalige Zahnvilla oder so.
Ja, eine Zahnvilla, auf dem Gelände, da gibt es ja diese verschütteten Zugänge zu den unterirdischen Gängen. Und das ist schon sehr eigenartig, dass diese großen Kugeln, die in dem Garten da hinter der Zahnvilla dann runtergekommen waren, in der Nähe von diesem Eingang gehalten hatten. Und ich habe dann gehofft, dass ich von den Zeugen herauskriegen könnte, ob die Gestalten, die ja gesehen wurden, in der Gegend, wo diese verschütteten Erdlöcher waren, verschwunden sind. Und natürlich kann man die Zeugen selbst nicht fragen, aber über andere Beteiligte, die dann wieder über Dritte und so gehört haben, sagten, ja, das ist ja das Verrückte gewesen, dass die Zeugen, also die Polizeibeamten, da meinten, dann waren die weg und dann sei wiedergekommen. Wenn man sowas erzählt, wird man für verrückt gehalten und wird entlassen, das ist klar. Dass das wirklich stattgefunden hat, habe ich mich selbst überzeugen können. Ich war ja auch da und habe vom Professor Kusch ja auch die Blätter, die angesenkt waren von diesen Objekten, die Aufnahmen dazu, die Fotoaufnahmen bekommen. Also da ist wirklich was gewesen und mehrmals. Und das ist so häufig gewesen. Und zwar immer dann, wenn gerade der Besitzer in seiner anderen Wohnung sich befunden hatte. Dann gab es ja einen Bewegungsmelder, der mit der betreffenden Polizeistation verbunden war. Und die Polizei rückte dann an, das kostet ja immer was, so ein Einsatz, und sah dann gelegentlich wieder Kugeln dort oder auch nicht, weil es schon vorbei war. Und das war dann aber so teuer, dass der Besitzer dann gesagt hat, jetzt machen wir das nicht weiter. Also ein sehr interessanter Fall da unten in Graz.
Ausgesprochen.
Ja. Und zwar da insgesamt 23 Polizeibeamte, also die normale Polizei und von dem, na, wie es, diesem Einsatzkommando, Extrakommando, was dann geholt wurde noch.
Ja.
Naja.
Ja.
Da kann vielleicht Kusch dann noch drüber reden.
Ja, mal schauen. Ja, also er hält sich da, glaube ich, auch eher zurück in der Öffentlichkeit, über diesen Vorfall speziell zu sprechen.
Ja.
Aber
er ist wirklich. Aber es zeigt aber, wenn wir das jetzt bloß diese Andeutung mal ernst nehmen, dass möglicherweise eine Beziehung von diesen Erdstellen, wie man sie ja nennt, zu der Intelligenz in den Objekten besteht. Irgendeine Art von Korrelation.
Was wirklich gruselig ist, aber ja, vielleicht.
Ja.
Keine Ahnung. Da werden wir sicher noch viele Überraschungen erleben in den nächsten Jahrzehnten.
Ja, aber das sind jetzt hier Spekulationen, das habe ich jetzt selber nicht untersucht. Das müsste dann das von der österreichischen Seite aus passieren.
Wir sprechen heute natürlich über die Intention und da können wir uns natürlich letztendlich nur darauf verlassen, was Leute eben erfahren, erzählen, wenn sie es erzählen.
Naja, sicher. Also was man machen kann, ist erstmal ausschalten, dass man jetzt sagt, wissenschaftlich ist das nicht, denn wir haben keine richtigen Beweise, denn für ein Verhalten gibt es ja keine wissenschaftlichen Methoden, wie man Verhalten von irgendjemand, es sei denn, naja, sie sind unter Psychologen bekannt, die Wesen, mit dem was zu tun hat. Also, ich habe auch extra geschrieben, ich gehe jetzt auf das viel Wichtigere ein, nämlich das Erleben der Leute, als auf das Wissenschaftliche. Das ist so, was ist denn wichtiger, wenn man etwas erlebt, zum Beispiel in Gefangenenlagern, in KZs, ist das wichtiger, als wenn man beschreibt, wie die aufgebaut sind und woraus die bestehen und wer es bewacht hat? Nein, das Erleben ist viel, viel wichtiger. Und so ist es auch hier. Es ist zwar nicht wissenschaftlich, aber es ist für uns das viel, viel Wichtigere herauszufinden. Ich habe das dann verglichen mit den Conquistadoren, die nach Mexiko gekommen sind und die Kaziken, die dann gehört haben, da kommen also so ganz riesige Hütten oder Häuser, kommen da auf dem Wasser an und da sitzen Leute drin. Und dann haben die sich überlegt, geht denn das überhaupt? Na, so große Häuser können ja überhaupt nicht oder Tempel können ja nicht auf dem Wasser schwimmen und machen sich da Gedanken und nicht darüber, was die Intention, was die Absichten der Leute sind, die da kommen. Also das ist sehr viel wichtiger, aber wie man das rauskriegt, ist natürlich nicht ganz einfach. Man muss dann alles zusammennehmen und das habe ich auch gemacht, was ich in meinen jetzt 67 Jahren, die ich mich beschäftige mit dem UFO-Phänomen, also dann später ganz massiv, 40 Jahre bei der MOF und CES und seit 6 Jahren bei der IGAP, ganz viel gelesen über das, was Leute erlebt haben. Und wenn man jetzt also den Unsinn mal weglässt, wo jemand geflunkert hat und Märchen erzählt hat und bloß das nimmt, was doch eigentlich wahr zu sein scheint, durch Beweise und durch mehrere Aussagen lässt sich ja dann vieles bestätigen, dann kommt man so etwa an die Sache heran. Aber dann wird das sehr vieldeutig. Also zunächst kann man ja sagen, was könnten die möglichen Absichten sein? Es kann das Forschungsmotiv sein, Es kann das Rettungsmotiv sein, sie wollen die Erde von der Katastrophe retten. Es kann Unterhaltungsmotiv sein, also das bloß mal ausprobieren wollen, wie sich die Menschen verhalten ihnen gegenüber. Oder es ist ein Bedarfsmotiv vorhanden. Die Insassen von UFOs, die brauchen was, müssen sich hier irgendwas beschaffen, was sie selber nicht haben, vielleicht sauberes Wasser, Mineralien oder so. Naja, dann kann es das Eroberungsmotiv sein. Die wollen also die Herrschaft über die Erde übernehmen. Und dann gibt es das Züchtungsmotiv, dass man genetische Manipulationen vornimmt, um eine bestimmte Züchtung hier auf Erden durchzusetzen. Oder auch das Ausbildungsmotiv, die Menschen sollen die mehrdimensionalen Realitäten bewusst gemacht werden. Und dann gibt es noch was ganz anderes und das glaube ich, sie wollen unseren Planeten schützen vor der Zerstörung durch uns Menschen. Und das hatte ich dann versucht, auch so ein bisschen herauszuarbeiten. Aber auf dem Weg dahin, wenn man also sagt, was sind denn die Absichten, muss man ja gucken, die Absichten von wem, wer kommt denn? Und dann gibt es wieder drei Gruppen. Die eine Gruppe, das sind die Außerirdischen. Und die zweite sind die Zeitreisenden, die es auch gibt. Und die dritte Gruppe, die sind Außerirdische, aber sie bilden eine Gemeinschaft von verschiedenen Rassen offensichtlich. Und diese Gruppe, vielleicht eine galaktische Union, das wissen wir nicht, aber die will vom Menschen etwas. Die anderen nicht, die Zeitreisenden gucken hier bloß sich um, helfen gelegentlich mal und verschwinden wieder und sind kaum zu unterscheiden von echten Menschen. Und die Außerirdischen, also wie sie zum Beispiel in Hopkinsville gesehen werden, die dann silbrige kleine Wesen, dünne Wesen sind, aber mit Froschgesichtern oder behaarte Wesen in Venezuela, wann war das, 1954, oder in Varginha in Brasilien, da gab es eine andere Rasse. Das sind Raumfahrer Leute von Wesen von anderen Planeten, die mehr die Erde untersuchen. Das Universum muss nämlich von Intelligenz wimmeln. Es muss halt ganz einfach sein, wenn man das herauskriegt. Und wir ahnen ja schon, in welche Richtung man da forschen muss. Nicht über Wormholes und Warp-Antrieb, das ist alles Unsinn. Da braucht man so viel Energie, so geht es mit Sicherheit nicht. Das geht einfacher. Aber und da kann man ja auch noch drüber reden, und das haben wir auch schon viel untersucht. Und man braucht bloß Zeit, da nur allmählich ranzugehen und das zu untersuchen. Aber Zeitreisen sind sie alle. Denn die Reisen dürfen nicht so sein, dass man durch den Raum sich bewegt, sondern es muss eine Raumversetzung sein, eine instantane. Und zwar geht das dann nicht im Raum selbst, sondern man muss dann in andere Dimensionen sich transformieren, dass sowas auch ohne UFOs schon auf Erden möglich ist. Das sehen wir in der Parapsychologie an Apporten und da habe ich auch schon drüber geschrieben. Das ist so in dieser Art. Das gibt also nicht bloß eine Bewegung durch den Raum mit Raketen und mit irgendwelchen Feldantrieben, sondern auch ein Versetzen von einem Ort zum anderen. Und zwar geht das natürlich nicht bloß mit Überlichtgeschwindigkeit, sondern instantan. Also dass man da viele, viele Lichtjahre sofort sich über eine Strukturresonanz und eine Ähnlichkeitstransformation hinbegibt. Ja, aber das will ich nicht weiter ausbreiten. Ich wollte bloß sagen, dass es eben diese drei Gruppen gibt. Außerirdische, dann die Zeitreisen. Dafür habe ich ja auch Beispiele angegeben. Einmal die gab es 1697 in dazwischen Hamburg-Harburg und Lüneburg in Deutschland gab es zwei Kugeln, die zwei Diagonalen um sich hatten. Es ist dann ist schwierig jetzt, ohne dass man die Zeichnung sieht,
so zu erklären. So Saturnringe, nur zwei Winkel zueinander, ne? So ähnlich.
Ja, im rechten Winkel zueinander. Und dann 1963 war das wohl, hat man in der gleichen Gegend wieder, allerdings dann bloß eine von diesen, aber immerhin wieder ein solches Objekt gesehen, wieder mit diesen sich kreuzenden Diagonalen. Das ist ja nun wirklich kein Zufall. Aber das sind bloß so Hinweise, dass das vielleicht eine Maschine ist, die dann schnell mal einen Zeitsprung gemacht hat. Noch deutlicher ist das als ganz viele Objekte in Orolon, in Südfrankreich, an der spanischen Grenze gesehen worden sind. Das war 1952. Und zwar waren das mehrere Doppelobjekte. Also immer saturnförmige, rote Kugel mit gelbem Ring drumherum als Paare, die zwischeneinander dann immer auch noch Funken ausgetauscht hatten, und es fiel dann auch sowas wie Engelshaar zu Boden, und von diesen Paaren gab es 12 um einen ganz großen weißen Zylinder, weiß leuchtenden Zylinder, der auch gedampft hat. Also da gab es an beiden Enden so einen hellen Dampf. Also eine ganz merkwürdige Sache. Und das war am 17. Oktober in Orlon. Und 10 Tage später ist diese gleiche Formation 10 Tage später nur etwa 9 Kilometer in Gaillac, nördlich von Orlon, wieder aufgetaucht. So als ob die bloß einen Sprung gemacht hätten. Man kann dann nicht annehmen, dass diese ganze Formation jetzt schnell sich irgendwie verborgen hätte im Weltall oder sonst wohin geflogen ist und dann schnell wieder nach 10 Tagen in den Ort, wo sie schon mal waren, wieder auftauchten, ohne etwas dazu machen, sondern bloß dazu sein. Also das sieht so aus, als ob da auch schnell ein Zeitsprung gemacht wurde um 10 Tage und dabei die ein paar Kilometer dann bloß weiter gesehen wurde. Und zwar immer von vielen, vielen Leuten, nicht bloß von einer Person. Das wäre also etwas, wo man an den Objekten selber sieht, dass sie wiederkommen. Aber es gibt viele andere Beispiele. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, wenn Menschen entführt werden und nach 20 Minuten zurückkommen, aber ein 5-Tage-Bad haben, also wie der Korporal Valdez in Chile. Also ein Fall, der ganz echt zu sein scheint, weil er von Professor Bender, dem Parapsychologen, mir persönlich mitgeteilt wurde, und der hat ihn wieder persönlich von einem Professor Ambrosius, glaube ich, hieß er, da in Chile bekommen und sich dafür verbürgt, nachdem er den Zeugen gesprochen hat, dass die Sache echt war. Und der hatte eine Digitaluhr, die dann auch 5 Tage weiter war, was passte zusammen. Und ist ja aus einer Gruppe von 4 oder 5 Soldaten, das weiß ich jetzt nicht mehr, heraus verschwunden und dann nach 20 Minuten wieder da gewesen. Solche Sachen sind interessant. Oder in Queensland, wo ein Mädchen dann aus dem Wohnwagen entführt wurde. Sie schwebte dann raus, wurde rausgezogen dann durch irgendeine Kraft. Und ihre deutsche Freundin hat noch gesehen, wie sie da rausflog und in ein Objekt, ein helles Ding, wo sie gar nicht die Struktur erkennen konnte, so hell war das, verschwunden war. Dann hat sie den Verlobten von der Entführten, der im Nebenzimmer in den Wohnwagen geschlafen hatte, geweckt. Die beiden haben dann gesucht, nichts gefunden, haben die Polizei angerufen, die kamen dann, hatten dann die beiden noch verdächtigt und dachten, das wäre ein Mordfall. Und nach ein paar Stunden kam aus einer Entfernung in Brisbane, was anderthalb Fahrstunden entfernt war, ein Anruf aus dem Krankenhaus. Hier ist jemand, eine Frau, die meint, sie wäre eben da aus diesem Wohnwagen entführt worden. Und worauf ich raus wollte, ist dann abgeholt worden dann von ihrem Verlobten. Und sie sagte, sie hätte sich doch am Abend da die Beine rasiert. Und jetzt sind sie aber schon wieder so lang, wenn es schon mehrere Tage vergangen waren. Also daran kann man immer so ein bisschen prüfen, dass es sowas tatsächlich gibt, so eine Art Zeitreisen.
Ja, und auch natürlich immer das Phänomen des Missing Time, kann man natürlich auch andere Erklärungen dafür haben, aber also hängt natürlich auch damit zusammen. Sie haben es jetzt schon erwähnt, also es geht vielleicht gar nicht so sehr um uns, es geht vielleicht eher um den Planeten und einer der, ich sage mal, wirklich faszinierenden...
Diese Gruppe, die ich das nenne, ja.
Ja, also,
die Alien-Gruppe.
Es ist auch, Sie haben es auch schon angedeutet, es ist wahrscheinlich wirklich ein sehr komplexes Phänomen. Es gibt da wirklich wahrscheinlich verschiedenste Gruppen oder Wesenheiten oder Wesenheiten aus verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit, die da mit uns in Kommunikation treten. Jim Sparks ist der hat mich immer wieder, ich habe da viele Interviews von ihm gehört auf Coast to Coast, also der hat mich zeitweise wirklich umgehauen. Er heißt Vincent Sparacino. In seinem richtigen Namen, Linda Moulton Howe, hat ihn vielfach interviewt.
Ja. Aber auch dieser Psychiater, Professor Mack, ja. Hält ihn für echt und ehrlich. Ja,
und das hat mich, ich habe das jetzt bei Ihnen gelesen, das hat mich wirklich fast, ich habe leider noch nie John Mack, bin noch nicht dazugekommen, John Mack selbst zu lesen, aber der hat ihn eben auch für echt gehalten, weil. Also das, was er da erzählt, er erlebt diese Entführungen seit, ich glaube, seit den 90ern bei vollem Bewusstsein und er hilft.
Ja, 1994 ging das los.
Ja, und er hilft den Außerirdischen dabei, er beruhigt die Leute, die da so, also das ist völlig absurd, was er da erzählt eigentlich.
Ja,
muss ich
sagen.
Und interessanterweise erinnert er sich nie an den Moment der Entführung.
Ja.
Was ich auch,
Das ist immer verschieden, ja. Das ist bei ihm so, ja.
Das ist bei ihm so, aber danach dann er schildert das ja eindrucksvollst, wie er sich da dagegen gewehrt hat und wie er da von denen eigentlich so richtig weich gekocht wird. Also ich kann das nur jedem empfehlen, Jim Sparks.
Ja.
Und die Message, die man ihm da vermittelt, ja, das ist eigentlich das ist eigentlich so ein bisschen Global Warming und Naturschutz, ich sage mal Propaganda, also die Hauptmessage ist eigentlich, ihr richtet euren Planeten zugrunde und hört auf damit oder ihr werdet vergehen.
Naja, das Problem ist ja für die, sie dürfen hier nicht eingreifen. Also sie dürfen uns nicht helfen bei Kriegen oder bei Krankheiten. Also ich meine, sie dürften es wohl schon, aber es gibt ja offensichtlich da so ein Prinzip, das nicht zu machen. Was Leichtes wäre es auch, den ganzen Müll hier wegzuholen. Das könnten sie mit diesen riesen Schiffen, die also bis zu 1 Kilometer Durchmesser haben, was ja auch schon wiederholt beobachtet wurde, machen. Aber sie greifen hier nicht ein. Sie können auch nicht sagen, pass auf, die ihr werdet also eine Klimakatastrophe erleben. Sagen können sie, beziehungsweise so andeuten, aber sie werden uns nicht beistehen, das müssten wir alles selber machen. Und das ist eben das Seltsame, dass sie dazu eben den Menschen die Aufklärung geben über so eine Art Bildschirm an Bord, wo selbst schon 1987 der Thomas Ballard, der viel entführte, untersucht hatte, gesprochen hatte, dass bei seinen 300 untersuchten Entführten es 10% gab, die davon berichteten, dass man ihnen gezeigt hat, wie die Erde bzw. der Planet, wo die Leute herkommen, das wussten wir immer nicht, zu heiß wurde und trocken wurde und so weiter. Und das alles dann nachher verhungerte, weil es keine Fische mehr gab und die Fische konnten sich nicht ernähren von den Korallen und sonst was. Also als ob uns das mitgeteilt wird, aber später sogar hat man es ja ins Unterbewusste gepflanzt und der Jim Sparks hat dann sogar gesagt, man hat Versuche gemacht, ganze Gruppen von Menschen, die bewusstlos gemacht wurden, was offensichtlich ganz leicht geht, also so eine Art Hypnose, wie die das machen können, an die wir gar nicht denken. Das muss so einfach sein für sie. Und er war der Einzige, der noch wach blieb und hat dann die Leute, die in Trance waren und in das Raumschiff dann geleitet wurden, an die richtigen Plätze gesetzt. Und man hat ihnen dann auch wieder Bilder oder Filme von Zerstörung der Welt gezeigt und danach sind sie dann wieder in Trance entlassen worden und haben sich möglicherweise überhaupt nicht erinnert an die Entführung.
Also man muss sich das wirklich vorstellen. Die Leute werden entführt, ja, wie immer das passiert, ja. Weil Jim Sparks erinnert sich selbst nicht an diesen Vorgang. Ich meine, die Frage ist ja, sind die überhaupt noch in ihrem Körper? Ne? Es ging da jetzt in letzter Zeit bei Crop of Fame auch sehr oft um außerkörperliche Erfahrungen. Ich frage mich sehr oft, ist das eine außerkörperliche Erfahrung, so eine Entführung?
Ja, das ist das ja. Ja, dann, das man sieht ja, wenn die zurückkommen, dann sind sie ja schmutzig, wenn sie durch Sümpfe da gegangen sind oder sonst was. Oder
also Sie glauben, die sind wirklich in ihrem Körper dort und nicht, ist keine außerkörperliche
Erfahrung? Das weiß man auch von den Berichten, die wir selber hier untersucht haben. Also hier in Deutschland, in der Schweiz. Also das ist keine, leider nicht bloß Out-of-Body-Experience.
Okay, und dann werden die da vor Bildschirme gesetzt und das erzählt ja nicht nur Jim
Sparks. Ja, man bringt es ihnen so bei, offensichtlich. Und dann gibt es auch noch eine andere Version. Es gibt ja noch die Version zu sagen, wenn die Menschen so dumm sind und selbst das nicht rauskriegen, dann müssen wir doch jemanden müsste man hier eine Kreuzung mit unseren Leuten vornehmen und die dann unter die Menschen bringen und die dann für Umweltschutz sorgen. Allerdings, das geht ein bisschen weit, also die Annahme, dass deswegen genetische Manipulation vorgenommen wird. Also denn es ist ja nicht bloß so, da haben wir viel darüber gesprochen, dass die Menschen bloß entführt werden und ihnen wird was gezeigt, sondern es wird ja versucht, kein Material von Männern und von Frauen zu echten genetischen Experimenten zu nehmen und dass das auch tatsächlich zu einer Züchtung einer neuen Rasse führt, erzählten ja schon in den 80er Jahren Entführte, und wir wollten es ja alle nicht glauben, denen an Bord dann Babys gezeigt worden, die sie in die Hand nehmen sollten, vor denen sich dann auch die Frauen so ein bisschen ekelten, weil sie so mehr wie ein Frosch aussahen und nicht wie ein menschliches Wesen. Und es gibt also Berichte, wo diese angeblich gezüchteten neuen Hybriden wirklich als Kinder spielen, aber ohne dass sie große Emotionen haben, also doch ganz fremd sind. Und dann der David Jacobs ist ja sogar der Meinung, dass jetzt nach den vielen Jahren diese Hybriden unter uns sind und man kann sie gar nicht erkennen. Ja, lässt sich nicht ausschließen. Wir haben auch mit ähnlichen Fällen zu tun gehabt. Aber das sind so Dinge, die gehen da ein bisschen weit und da wollen wir dann.
Da wird es ziemlich paranoid, oder? Ich meine, wenn man sich vorstellt, wir sind unterwandert von, also Jacobs beschreibt das ja als, wie erkennt man die ja eben gar nicht, die schauen also aus wie der absolute Durchschnittsmensch, ja? Also wir werden unterwandert.
Sie aus, ja. Aber der Charakter und das Verhalten ist anders.
Ja, aber wir werden quasi unterwandert von Durchschnittsmenschen von ihrem Aussehen her, nur ja. Sind die dann halt in der Lage, uns mit ihrem Geist zu kontrollieren, also Mind Control quasi auf uns auszuüben. Ja. Und da wird's dann halt wirklich ja auch nicht ganz ungefährlich, weil wenn das jetzt irgendwie so jemand in die falsche Kehle bekommt, dann gibt's da gleich eine Hetze, ne?
Ja, meine, genau. Also da wird's ja kann man darf man darüber eigentlich gar nicht reden, ja. Ja, das weiß aber auch der David Jacobs. Das schützt sich praktisch selbst, dieses Phänomen. Das ist schon gemein. Ja, aber ich wollte nochmal zurück, was die Objekte, also die Insassen von den Objekten tun könnten, wenn sie uns übernehmen wollten. Also da braucht man keine Angst zu haben. Denn das hätten sie schon gemacht, als die Menschheit nicht so stark war wie jetzt. Mit 8 Milliarden ist das schwierig, den ganzen Planeten zu übernehmen. Das hätte man schon früher machen können. Das haben sie aber nicht gemacht und das ist wahrscheinlich auch nicht ihre Intention. Aber sie könnten auch uns vom radioaktiven Müll und vom Müll in Ozeanen befreien. Machen sie aber nicht. Sie könnten uns heilen. Und da hat ja der Dennett ein Buch geschrieben mit 300 Fällen, unter denen also 60 Fälle sind, wo Leute von Krebs geheilt wurden. Das ist aber auch bloß gelegentlich der Fall. Sie kommen nicht her, um uns zu heilen. Bei Kriegen sind sie eigentlich manchmal dabei, also im Koreakrieg, wurde auf diese Objekte von den Amerikanern auch geschossen und wurde von den Objekten mit einem Lichtstrahl wieder zurückgeschossen, sodass da 12 Leute an Leukämie dann erkranken danach. Also die waren dann bloß anwesend, haben geguckt und das natürlich auch im Zweiten Weltkrieg, dann nannte man die ja Foo Fighters. Da gab es ja auch 150 Fälle, die von Weinstein in Paris gesammelt wurden. Also, wenn wir das selber machen könnten, zum Beispiel den Planeten zu säubern, dann würde ich meinen, würde sich eine Entwicklung eines Objektes mit Feldantrieb um viel mehr lohnen, wenn man mit so Apparaten den ganzen Müll und den radioaktiven Müll beseitigen könnte und in die Sonne einfach fliegen könnte, da ausleeren und dann weg ist es von unserem Planeten. Könnte man machen. Und die Objekte haben ja also die Außerirdischen offensichtlich, aber sie tun es nicht. Heilen. Also ach so, dazu will ich nur sagen, ich würde statt zum Mars fliegen, was Milliarden kostet, lieber Geld investieren, was vielleicht ein paar Millionen kostet, um Feldantriebe zu untersuchen, damit man solche Riesendinger baut und damit man die Erde vom Müll befreit. Das ist wichtiger als ein Raumfahrt, das ist bloß so meine Meinung.
Da gab es ja diesen Impossible Drive, der jetzt immer wieder mal auch propagiert wurde, der auch von der NASA untersucht wurde und von den Chinesen angeblich.
Ja. Nee, das ist nichts. Ja? So läuft das alles nicht. Ja, nee, das ist zu wenig Schub. Nein, das muss anders gehen. Also ich gab ja schon den Tipp und habe ja da ausführlicher drüber geschrieben. Das läuft über die Idee der Apporte, was da müsste man sich ein bisschen mehr mit Parapsychologie befassen. Eine Wissenschaft, die ja auch von der naturwissenschaftlich nicht ernst genommen wird und die ganz wesentlich ist. Denn wir sehen ja an den Insassen, wie sie mit der Sache leicht umgehen können. Die Insassen gehen durch die Wände, nehmen auch Leute mit, die dann auch durch die Wände gehen können. Die Leute schweben in die Objekte rein. Es ist mit Lichtstrahlen, auf Lichtstrahlen oder in Lichtstrahlen können sich die Opfer oder die Entführten zum Objekt bewegen. Da werden sie angezogen. Es ist natürlich kein Licht. Es ist was anderes. Und wir haben ja dann auch ziemlich lange theoretisch überlegt.
Solid Lights.
Aus anderen Dingen, ja. Das ist nämlich etwas, auch nicht das Solid Light, das sind die Lichtstrahlen, aber auch die Umgebung um die UFOs, die wirkt ja bei vielen auch heilend. Da habe ich ja auch ein paar Beispiele gebracht. Und das muss auch so sein. Denn nach unserer Meinung werden da Gravitationswellen abgestrahlt, das ist so als Nebeneffekt. Und dieses Feld, das wirkt organisierend. Und wenn also jemand krank ist und sich wünscht, gesund zu werden, unbewusst, muss ja gar nicht bewusst sein, dann schließen sich die Wunden, was häufig dann auch berichtet wird. Und gleicherweise sind diese Wirkungen so, dass die Menschen selbst dann paranormale Fähigkeiten bekommen. Das ist auch in 80% der Entführten berichtet worden.
Ich meine, kurz noch eine Klammer, also ein Zuhörer der Sendung hat mir schon vor Jahren einmal ein Buch von Paula Violett geschickt.
Um Gottes Willen. Aha. Wegschmeißen.
Aha. Also da geht es um den Biefeld-Braun-Effekt etc.
Ja, ja, Unsinn, ein totaler Blödsinn. Ich meine, okay. Wir haben uns 1957 mit dem Burkhard Heimler kaputt gelacht. Ja, nee, also man kann die Sache ja filmen, das ist auch in der Luft, funktioniert es ganz gut. Das ist so ein elektrischer Effekt, luftelektrischer Effekt, der treibt leichte Objekte an.
Elektrostatik geht es wahrscheinlich.
Ja, ja, im Vakuum haut es nicht hin. Das haben aber die Geheimdienste auch sehr schnell rausgefunden und da gar nicht mehr weiter geforscht. Wer das immer noch munter weiter marschiert ist, dann in der Literatur.
Aber da gibt es ja der Biefeld-Brown-Effekt, da wird ja auch vermutet, ob der nicht bei den B-2-Bombern, die angeblich die Flügelspitzen ionisieren und solche Dinge.
Das ja, ja. Naja, gut, aber das ist nicht der Biefeld-Brown. Brauneffekt.
Ja, also da geht es doch darum, dass eine Kraftwirkung in Richtung des elektrischen Feldes erzeugt wird, ne?
Naja, aber das ist, um die Luftreibung zu reduzieren.
Ah, okay.
Da wird erstmal die Luft ionisiert und dann weggetrieben.
Ah, okay. Aber deshalb auch kein Überschallknall dann mehr oder so.
Ja, ja. Ah, ja, ja.
Okay. Okay, aber zurück jetzt zu den Intentionen und zu den Besuchern selbst. Also,
ja.
Und also noch einmal zu diesen absurden und eindrucksvollen Erlebnissen eines Jim Sparks, der dann Menschen vor Bildschirme setzt und sich selbst auch dann vor diesem Bildschirm wiederfindet und dort werden dann in eindrucksvollsten Farben und irgendwie emotional doch verstärkt, wird ihnen verklickert, dass der Planet eben stirbt, was, ja, also der Planet,
ja, ja.
Dem geht es auch nicht aber gut, jetzt, das stimmt ja auch.
Ja. Jetzt kommen wir aber mal dazu eigentlich dem wichtigsten Fall in der ganzen UFO-Forschung. Und zwar hat er sich ereignet 1989 in New York, Manhattan, wo der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Pérez de Cuellar, Zeuge einer Entführung gewesen ist. Es gab mindestens 6 Zeugen, viele auf der Brooklyn Bridge, die etwas gesehen hatten. Und zwar ich sage erstmal, was die Zeugen auf der Brücke gesehen hatten, auf der Brooklyn Bridge, also nachts, ich weiß nicht, war es um 12 Uhr, aber ein bisschen danach, nachts blieben Autos stehen. Und als die Autos von einigen der Fahrer stehen blieb, hatte eine der Zeugen gesagt, da sah man in einem Hochhaus im 12. Stock, dass da ein riesiger Scheinwerfer sich befand. Und dann kam aus dem Fenster eine Frau mit einem langen Nachthemd. Und dann haben wir uns gedacht, das ist wahrscheinlich jetzt hier eine Filmaufnahme, wo Schneewittchen mit den Zwergen gedreht wird. Denn neben dieser Frau gab es so zwei kleinere Wesen. Und dann sind die da in der Luft geschwebt und in den Scheinwerfer rein. Und da haben wir gedacht, das ist doch was anderes. Das ist ja doch keine Filmaufnahme. Und dieser Scheinwerfer, das war dann aber doch so ein linsenförmiges, helles Objekt. Das ist dann in den Hudson River reingeflogen. Das haben also Leute da gesehen auf der Brücke. Und als das Objekt weg war, da konnten die Autos alle wieder anfahren. So, das ist dann auch dem Bud Hopkins, der das alles untersucht hatte, gemeldet worden. Aber zur gleichen Zeit, als die Dame, man weiß, wie die heißt, das ist Linda Cortile, also eine ehemalige Italienerin, die aus dem Fenster geschwebt ist mit zwei Wesen, ist beobachtet worden von einem Auto, was gestoppt hatte. Und die drei Insassen, nämlich der UN-Generalsekretär und seine Bodyguards, die zwei, wurden praktisch gezwungen, das alles anzusehen. Und nachdem also dieses große Licht verschwunden war im Hudson River, ist die Wagenkolonne weitergefahren. Die anderen in den dahinter fahrenden Autos es auch gesehen haben, weiß man nicht, die haben nichts berichtet. Aber die beiden Bodyguards sind Tage später dann wieder zu diesem Haus gekommen, zu diesem Wolkenkratzer, und wussten ja, wo diese Dame da aus dem Fenster gekommen war, und haben die Linda Cortile aufgesucht und sie befragt und wollten herauskriegen, wie sie das gemacht hat und was da los ist. Aber die Linda Cortile war schon in Behandlung bei Bud Hopkins, und so ist also Bud Hopkins auch mit diesen zwei Bodyguards zusammengekommen. Und die haben nicht gesagt, welche hohe Persönlichkeit sie fahren, aber es kristallisierte sich dann so allmählich heraus, wer es gewesen ist. Und dass das nicht bloß ein Zufall war, das stellte sich dann später raus, als nämlich, und das haben dann auch wieder Leute, die den Generalsekretär sehr gut kannten, erzählt, er ist nämlich selber auch entführt worden, und ein kleiner Grauer hätte ihm einen toten Fisch gezeigt und eine abgestorbene Koralle. Und das war eigentlich alles, dieses Bild. Und dann war er wieder zurück. Das war also keine Entführung in einem Objekt, sondern zu einem anderen Ort. Das war so am Meer, man weiß nicht, am Strand. Und das finde ich das Interessante, dass man hier den Menschheitsführer gezeigt hat, wer man ist durch die Entführung, was man kann durch die Entführung und was man vorhat durch das Zeigen, passt auf, ihr macht hier etwas mit der Erde, dass die Korallen absterben, und das ist ja nun auch schon ziemlich weit fortgeschritten, das Absterben, dass dann keine Fische mehr die Nahrung finden und damit die Menschen dann später sich von Fischen ernähren, auch nicht. Das hat der Pierce de Quelle ja auch mitgekriegt und verinnerlicht. Ein Anonymous hat dann im November mitgeteilt, der also an der ganzen Sache beteiligt war, dass Pierce de Quelle bei der UNO einige hohe jetzt weiß ich nicht, Offiziere oder hohe Regierungsvertreter zusammengeholt hatte und gemeint hat, wir müssten die Öffentlichkeit informieren, was los ist. Dann, er wusste bloß nicht, wie man es machen sollte. Also die Situation, vor der wir jetzt möglicherweise auch gerade stehen, im Jahr 2021. Wie macht man es? Wie erzählt man es? Und man hat sich geeinigt, ja, man muss der Bevölkerung sagen, dass wir hier Besuch haben. Ja, die Wagenkolonne, es war wieder nachts schon, fährt zum Flughafen. Plötzlich hält das erste Fahrzeug, in dem der erste Quelja mit seinen zwei Bodyguards sitzt, an. Und die anderen Insassen in den anderen Autos wundern sich, warten doch einige Minuten, gehen dann nach vorne und sehen, dass der Wagen leer ist. Da gab es große Aufregung, was machen wir? Es wurde dann überlegt, ob man den Präsident der Vereinigten Staaten dann informiert. Und bei dem ganzen Hin und Her, nach einer Stunde, war plötzlich der erste Quelle mit seinen zwei Leuten wieder unter denen. Er war plötzlich wieder da und sagte, also das mit dem Disclosure, das lassen wir sein, das ist noch zu früh, das machen wir nicht. Das ist von einer Stelle veröffentlicht worden und einigen wenigen UFO-Forschern mitgeteilt worden, die wir uns ja alle untereinander kennen. Ich war ja beim Peter Stark und später dann auch bei der Rockefeller-Konferenz als einer von 10 Leuten, der Beweise dafür die Sachen da vorgelegt hatte. Und deswegen kannten sie mich und haben mir dann auch das bestätigt, dass das so war.
Also, dieser Fall.
Und der Fall ist beschrieben worden in dem Buch von Bud Hopkins, den es auch in Deutsch gibt, leider unter diesem doofen Titel Entführt ins All. Ins All ist ja überhaupt nichts entführt worden. Das, was ich jetzt gerade erzählt habe, war keine Entführung ins All. Sie haben dann als Untertitel noch gesagt, die UFO-Kidnapper an der Brooklyn Bridge. Das ist im Ullstein Verlag erschienen 1997. Im amerikanischen hieß das dann vernünftiger. Aber es ist der wichtigste Fall überhaupt. Denn da ist wirklich der erste Kontakt zum Menschheitsführer gemacht worden, versucht worden.
Aber dieser Fall ist ja sehr umstritten. Also bei vielen gilt
der ist nicht umstritten, der ist von denen umstritten, die auch sich rangemischt haben. Natürlich. Also das ist klar. Da kamen dann gleich Leute, wenn man da sowas veröffentlicht, sagen doch viele Skeptiker, oh, da fahre ich jetzt auch hin und dann will, die soll mir das auch mal erzählen. Und die Skeptiker waren drauf und dran, dieses Haus zu belagern und die Frau da zu belästigen. Das war eigentlich der Grund.
Sie sind aber überzeugt, dass dieser Fall tatsächlich sich so zugetragen hat?
Ja, ich hab dazu Beweise, möchte ich aber am Telefon nicht sagen.
Okay. Schade, weil es wäre jetzt natürlich schon.
Naja, es gibt ja Grenzen. Nicht? Ja. Man kennt doch die Menschen, die wenig Ahnung haben und die kann man ja mit solchen Sachen nicht hier konfrontieren.
Aber was macht Sie jetzt trotzdem? Können Sie ein bisschen noch vielleicht ausführen, was Sie jetzt so sicher macht, dass dieser Fall sich tatsächlich so zugetragen hat?
Weil man wissenschaftliche Tests durchführen können, die das belegen. Und das ist gemacht worden.
Okay.
Aber mehr möchte ich dazu aber am Telefon nicht sagen. Oder in der Öffentlichkeit hier. Mhm.
Schade, ja, aber okay. Muss man akzeptieren.
Ja, ich habe ja schon für andere viel Unsinn erzählt, die überhaupt nicht wissen, dass es Entführungen gibt. Also da muss man nun nicht noch was draufsetzen.
Ja. Aber natürlich, so wie Sie sagen, also wenn sich dieser Fall zugetragen hat, so wie er eben kolportiert wird, dann ist das eigentlich, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob es der einzige Fall ist, aber der
Nein, wahrscheinlich gibt ja, gibt
am besten ja dann, erforschte ja. Fall, wo eine wirklich hochstehende Persönlichkeit, der ja. ist der Coelho, also UNO-Generalsekretär, da wirklich kontaktiert wird und ihm da irgendwie was gezeigt wird. Ich meine,
ja.
Es gab ja einige UN-Sekretäre, die sich damit beschäftigt haben, also auch der Österreicher,
Waldheim, ja.
Waldheim hat ja auch da sogar eine Konferenz einberufen in den 70er Jahren etc., ja. wo sich dann ein Herr aus einem Inselstaat besonders hervorgetan hat. Also da gibt's ja
lustige,
lustige Geschichten, aber also ich gebe Ihnen da völlig recht, wenn sich das also so zugetragen hat, und gut, muss man halt jetzt einfach einmal so hinnehmen, Sie sind überzeugt, dass es passiert ist,
dann ja, ist es natürlich... Ja, weil ich persönlich jetzt die Belege dafür bekommen habe. Das möchte ich dazu aber dann doch nicht weiter was sagen. Ja. Mir scheint es doch so zu sein, weil Sie ja nicht eingreifen direkt, weder im Guten noch im Bösen, dass sie dann eingreifen werden, wenn wir Unsinn machen. Also beispielsweise, wenn wir Atombomben in Vulkane werfen, damit durch die Staubwolken die Sonnenstrahlung, wenn es zu heiß wird, abgehalten wird oder solchen Unsinn. Oder dass wir überhaupt mit Atombomben etwas tun. Wenn die Erde kontaminiert wird und vielleicht unbewohnbar gemacht wird, das darf nicht passieren. Da greifen sie ein. Sie wollen ja nach meiner Meinung nach nicht nach dem, was ich so alles so erfahren habe, es kann auch falsch sein, wollen gar nicht die Menschen retten, sondern den Planeten. Und deswegen sind sie so lange da und beobachten uns, um den Planeten bewohnbar zu halten.
Und dabei gab es natürlich auch extrem viele seltsame Interaktionen. Ich meine, Sie nennen zum Beispiel in Ihrem Buch, also im Laufe der Jahre, zum Beispiel 1977 gab es da ja einen sehr bizarren Vorfall in Fort Benning.
Ja.
Der wurde dann auch bestätigt durch einen Feuer-Request. Und jetzt nur eben die Intention, ja, die mutmaßlichen Intentionen. Also ein Thema, das da also sehr stark ist, nicht nur jetzt bei Jim Sparks, sondern auch bei vielen anderen. Da gab es auch eben in Südamerika einen Fall mit jemandem, der also, wo man ihm dann gezeigt hat, ja, die Erde stirbt und so weiter. Also viele Entführte berichten das. Es kann sein, dass es da verschiedene, oder mit Sicherheit ist das Phänomen sehr vielschichtig, dass da verschiedenste Interaktionen, verschiedene Arten von Interaktionen sind.
Zu Benning müssten Sie aber noch etwas ausführen, was da gewesen ist.
Ja.
Da ist nämlich zum ersten Mal wirklich eingeleitet worden, ein Spiel, sagen wir mal so, ein Kampf zwischen einem UFO mit dem amerikanischen Militär, eigentlich mehr um zu zeigen, guckt, hat doch keinen Zweck. Gegen uns konnte er nichts machen, aber so lief das. Das ist ja sowas Verrücktes. Also zunächst kann man gar nicht glauben, dass da vier Kompanien, die angetreten waren zum Appell, plötzlich weggeholt werden und wieder hingebracht werden. Zu dem Exerzierplatz und dann aber denkend, was ist denn da passiert? Ich stehe ja jetzt ganz anders, meine Sachen sind falsch zugeknöpft und so. Manche fingen an zu weinen, andere schrien nach der Mutter. Alles lief plötzlich auseinander. Man wusste, irgendwas ist passiert, wusste aber nicht was. Und dann haben sie sich nach einigen Tagen bewaffnet und sind losgezogen. Ein Oberst, der unterwegs war, hielt die an und sagte, kommt da gleich mit, denn da hinten sehen wir immer einen Teller, so eine Art linsenförmiges Objekt, ein riesiges Ding und so. Und das müssen wir da verjagen. Und dann haben die tatsächlich, also diese Soldaten, auf das Objekt geschossen. Es passierte aber nichts. Dann haben sie zwei Kampfhubschrauber angefordert. Die haben auch auf das Objekt geschossen, sind dann runtergetrudelt. Keins von diesen beiden Helikoptern ist zerstört worden. Es ist so sozusagen leicht aufgesetzt, und zwar immer durch Beschuss von Kugeln, die aus diesen Objekten kamen. Wenn die Soldaten diese Kugeln abkriegten, dann sind sie ohnmächtig geworden und für 20 Minuten bewusstlos geblieben. Dass sowas tatsächlich passiert ist, kann man bloß indirekt nachweisen, weil es sehr geheim gehalten wurde. Aber einer, der also Hauptakteur war, weil er etwas medial begabt war und dem Oberst dann mitgeteilt hat, er empfindet, dass er jetzt gesprochen wird. Und die sagen, euch wollten wir bloß zeigen, dass es keinen Zweck hat, gegen uns zu kämpfen. So, der ist jetzt losgezogen, wollte Zeugen suchen, dass das passiert ist. 1977 war das schon. Hat kaum jemanden gefunden, oder wenn er einen gefunden hat, wollten die alle nicht reden. Aber er hat Dokumente gefunden. Zum Beispiel wurde gesagt, dass an dem Tag durch Kugelblitze zwei Hubschrauber zum Absturz gebracht wurden. Die sind aber ganz sanft gelandet. Und 14 Soldaten sind mit Masern plötzlich so ins Krankenhaus gebracht worden, weil diese roten Kugeln immer so kleine Verbrennung auf der Haut verursacht hatten, durch die Uniform durch. Und weswegen sie entführt wurden, wird einem jetzt klar. Denn sie haben die Soldaten untersucht, ob die gesund sind, ob die alle gesund sind und ob die das aushalten, wenn sie mit einer Kugel beschossen wird. Also war das schon richtig vorbereitet. Naja, das ist also jetzt bloß ganz kurz angedeutet für die Hörer, die zum ersten Mal von Benning hören in Georgia, von dem Fall.
Ja, also im Prinzip eine Machtdemonstration, wenn man so will, aber eine absolute Machtdemonstration, weil man hat so ein bisschen sie schießen lassen und ein paar Hubschrauber aufsteigen lassen, und wie sie selbst sagen, also diese Marines, also wirklich die hartgesottensten Kerle, die man sich so vorstellen kann, sind in Tränen ausgebrochen, waren völlig kampfunfähig und sind einfach zusammengebrochen, und man hat so quasi gezeigt, ihr braucht es gar nicht probieren, da irgendwas zu machen. Wir können da sowieso mit euch tun, was wir wollen, wenn wir wollten. Also da wird dann ja auch ein bisschen mulmig. Ne? Also, weil
solche Fälle, oder dass man eben Raketen abschießt oder über Raketen Silos hält und die Atomraketen hindert, dass sie funktionieren und dass man sie zünden kann. Auch in Russland, da wird das Gegenteil gemacht, da werden sie aktiviert, sodass bloß einer noch einen Knopf hätte drücken müssen, und dann wären also die Atomraketen, die ICBMs, dann auf Amerika geflogen, auf die Ziele. Also all solche Dinge haben sie schon vorgeführt, und man könnte da vieles raussuchen. Aber es sieht so aus, als ob sie uns im Großen und Ganzen tun lassen. Übrigens hatten wir vor Jahren einen Physiker mal bei uns, und zwar Dr. Jamilov aus Novosibirsk, der uns erzählt hatte, dass kurz vor dem Unglück in Tschernobyl Kugeln über dem Ding gesehen worden sind. Ich wollte das immer haben, dass er uns das schriftlich gibt. Mein Russisch ist nicht so gut, ich habe zwar 8 Jahre gelernt, Russisch, aber ich habe das nicht schriftlich, und jetzt ist der Kontakt auch nicht mehr da. Aber das ist auch interessant, das passt auch dazu, zu dem, was Robert Hastings herausgefunden hat, dass sie eben großes Interesse haben an Atomkraftwerken und Atombombenanlagen, wo also diese Objekte hergestellt werden, weil es ja immer sein könnte, dass wir doch durch irgendeine politische Albernheit anfangen, einen Krieg loszulassen.
Jemand fragt im Chat jetzt schon mehrfach, aber ich habe jetzt ein bisschen gewartet, bis das irgendwie reinpasst. Aber wir sind ja jetzt schon bei dem, wie wer immer da mit uns interagiert, was dessen Intention jetzt wirklich ist. Und Rimsky fragt da, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber Sie hätten einmal in einem vergangenen Interview gesagt, dass die Menschheit möglicherweise jemanden gehört. Können Sie sich an das erinnern oder ist das, weil die Frage wäre dann, ja, wer könnte das sein, also wem gehören wir? Ich kann mich da jetzt,
ja, ja, das, kann das erinnern, war also die ja. Idee vom Charles Fort, das hat er schon gesagt, ja.
Richtig, das genau, ja.
Aufgegriffen, ja.
Ja.
Ich meine, ja, also das ist so, dass die Erde eben dieser galaktischen Union nicht gehört, aber ja, es ist ja praktisch nichts anderes. Wenn sie aufpasst und lässt uns machen, ist es so ähnlich, wie wenn wir auf wilde Tiere aufpassen. Dann gehören die uns auch. Wir geben den Auslauf und ja, ernähren tun wir sie nicht, weil das können sie selber machen in der Wildnis, aber da ist doch ein Zaun drumherum. So, das kann man schon sagen, ja, dass man da dass die Tiere den Farmern gehören, so könnten wir auch dieser Gruppe gehören. Aber ich würde sagen, wir werden überwacht von dieser Gruppe.
Diese Gruppe, wer,
ja,
wer
und
ist die, das?
Da haben wir noch gar nicht gesagt, wer es ist.
Ja, genau.
Ja, die besteht nämlich zum größten Teil aus kleinen Grauen, die 1,50 Meter groß sind, riesige schwarze Augen haben. Dann gibt es auch noch die kleinen Grauen, die 1,30 groß sind und mehr so wie Roboter aussehen und vielleicht auch Roboter sind, biologische Roboter, die also die Arbeit machen. Aber wenn es etwas schwieriger wird, kommen die größeren Grauen. Und das sind also ja, so rund 60% ist mal verschieden, weil man ja immer die Arbeiten der verschiedenen Abduktionsforscher lesen müssen und lesen muss, um das herauszufinden. Und jeder hat dann wieder eine andere Menge und findet das ein bisschen anders. Aber ich glaube, da kann man sich so drauf einigen, dass es so ungefähr, also die meisten sind, mehr als 50% sind die kleinen Grauen. Und das sind auch diejenigen, die diese genetischen Versuche mit uns machen oder Experimente durchführen. Und dann ist zu 10% sieht man Menschen und das ist das Seltsame, Rätselhafte. Wir wissen nicht, sind das Menschen, die einfach in ihren Dienst gestellt werden oder sind das Menschen, die schon von anderen Planeten herkommen, die genauso aussehen wie Menschen oder sind sie Menschen aus der Zukunft? Wir wissen nicht, was das ist. Oder sind das die Hybriden schon, die jetzt immer menschlicher geworden sind? Also da, das ist das ganz große Rätsel jetzt, was auch der Jakobs noch nicht gelöst hat. Dazu gibt es dann noch seltsame Figuren, einige, die wie Reptiloiden aussehen, also wie menschliche Gestalten mit einem Eidechsenkopf, oder Gestalten, die aussehen wie riesige Grashüpfer. Die Grashüpfer können sich verwandeln. Das ist auch beobachtet worden mehrfach in Menschen und wieder zurück. Ja, also das ist auch wieder eine Sache, kann man glauben oder nicht. Das muss man eben abwarten und muss sagen, wenn die Menge der Berichte doch eine bestimmte Menge erreicht hat, also eine bestimmte Anzahl erreicht hat, und das sind alles unabhängige Schilderungen von vernünftigen Leuten, glaubhaften Leuten, dann muss man doch davon ausgehen, dass das stimmen könnte. Das ist alles natürlich dann nicht wissenschaftlich, weil die Wissenschaft braucht so strenge Beweise, die möchten so einen Kerl haben, ausschlachten und sehen, woraus das Ganze besteht. Aber das lassen die mit Sicherheit nicht machen. Also das ist diese Gruppe. Denn manchmal beobachten die Leute menschenähnliche mit den Grauen oder die Grauen mit den Reptiloiden oder Reptiloide und Menschen und die grashüpferartigen Wesen. Die sind aber bloß zu ganz an einer ganz seltenen Anzahl mit beteiligt. Aber sie sind zusammen mit den anderen. So musste man also annehmen, dass sie die gleichen Absichten verfolgen wie die andere Gruppe, wie die Grauen und die Menschen, die dabei sind, von denen wir nicht wissen, wer es ist.
Und an der Spitze dieser Hierarchie, also Jim Sparks erzählt ja auch immer wieder von Reptiloiden sogenannten, und die Hierarchie scheint dann irgendwie so zu sein, das sind diese, sie sind Grashüpfer, manche sagen auch, sie sehen aus wie Gottesanbeterinnen, das stellen mir echt sehr gruselig vor, in Babylon 5 gab es da auch eine Figur, und dann gibt es also die Reptiloiden und dann die unterste Ebene sind Greys, die man gemeinhin als Bioroboter auch, als künstliche Lebewesen wahrnimmt, die sehr stark sind und irgendwie so die Drecksarbeit verrichten. So irgendwie kann man sich das vorstellen.
Aber was das Ganze bedeutet, auch wenn man jetzt nicht weiß, ob ich richtig liege mit den Absichten, die ich denen unterstelle, das Weltall muss wimmeln von Lebewesen, von intelligent bevölkerten Planeten. Und die Raumfahrt muss leicht erfolgen. Für die, die es können. Nicht für uns. Wir sind ja noch nicht so weit.
Ja, und Sie sagen eben, dass das eine Art Bilokation ist oder so, also ähnlich
bei
Apartphänomenen.
Genau, ja.
Eine Frage, die jetzt noch jemand stellt, die Nordics, Sie haben sie auch kurz angesprochen. Wo passen die jetzt rein? Das sind also dann, da wird immer wieder behauptet, dass das so
Das sind diese Menschenähnlichen, die an Bord sind. Manchmal sind bloß die Nordischen alleine unterwegs. Manchmal sind sie aber mit den Grauen zusammen. Das ist das ja. Wir wissen nicht, wer das eigentlich ist. Die gehören also zu dieser Alien-Gruppe, wie ich das meine.
Manchmal behaupten Entführte auch, dass sie Menschen in Militäruniformen sehen.
Ja. Ach ja, aber auch in Ritteruniformen und mittelalterlichen Kostümen, je nachdem, dass wenn die in die Zeit reisen von damals und dann wieder zurückkommen und noch nicht ganz sich umgezogen haben. Das gibt's ja auch.
Okay.
Es ist alles sehr verborgen.
Also Sie glauben nicht, dass da irgendwie das Militär mit denen unter einer Decke steckt oder irgendeine Fraktion des Militärs, sondern das ist alles nur Mimikkrieg so quasi? Oder
das ist nicht echt.
Wenn es nicht sowieso, also ja, wir gehen jetzt, ja, wenn das tatsächlich überhaupt stattfindet. Aber ja, gibt es ja doch sehr viele. Ich meine, man sollte jetzt zu diesem Gespräch heute vielleicht auch zumindest die beiden sehr ausführlichen Interviews zum Entführungsphänomen sich auch anhören, die wir geführt haben vor ein paar Jahren, wo wir noch viel mehr dieser Fälle aufarbeiten und beschreiben und auf das wollen wir heute ja nicht so in diesem Detail eingehen. Also heute geht es ja wirklich eher um diese Intention und vor allem eben um diese eine Gruppe, von der Sie da jetzt gesprochen haben. Ja. Und jetzt, um noch ein bisschen bei den Nordics zu bleiben, sind das Ihrer Meinung nach wirklich Menschen oder sehen die nur so aus wie Menschen? Oder?
Ich denke schon, dass das Menschen sind.
Ja, also
und man muss ja immer unterscheiden, das machen ja die wenigsten. Das ist ja in der Parapsychologie auch Phänomene gibt, Marienerscheinungen oder überhaupt Erscheinungen. Und da gibt es auch eine Folklore von kleinen Zwergen und sonst was. Das hat mit den Außerirdischen nichts zu tun. Das haben manchmal Forscher aufgebracht. Auch Jacques Vallée hat da eine Zeit mal sowas vermutet, dass er das dasselbe ist. Das ist es ja überhaupt nicht.
Gibt es auch, aber ist im
Die gibt es, aber das ist was anderes. Genauso wie es auch die ULPs, wie das die Amerikaner jetzt nennen, nicht ein einziges Phänomen sind. Also sie subsumieren da nicht bloß, also subsumieren UFOs und atmosphärische Lichterscheinungen unter den gleichen Begriff. Das mache ich nicht. Ich sage UAPs, das sind eben die Lichterscheinungen, in denen natürlich keiner drin sitzt, weil es wirklich bloß Energieerscheinungen sind, die sich verdoppeln und wieder zusammenkommen, was ja da eben auch in Knittelfeld dann gefilmt wurde. Das muss man ganz anders erklären. Das ist phänomenologisch vollkommen was anderes. Und dann gibt es die UFOs, die sollte man auch so weiterhin nennen. Das bedeutet ja unidentifizierte Objekte, Objekte. Und in diesen Objekten, die vielleicht aus Metall sind, so sieht es jedenfalls aus, da wird jemand befördert und da ist eine Intelligenz drin. Bei den Lichterscheinungen scheint es auch so zu sein. Ich habe darüber mal ein Buch geschrieben, dass es so verschiedene Möglichkeiten, Kugelblitze, Irrlichter, Orbs und kleine Satellitenlichter von UFOs gibt. Das ist eben was anderes als die direkten unidentifizierten Objekte. Das muss man wirklich sauber auseinanderhalten. Das machen auch die Amis nicht, jedenfalls die Militärs nicht, leider.
Ja.
Gibt es Entführte? Ach so, schnell noch dazu sagen, dass 70% eben UAPs gesehen werden und nur zu 40% UFOs. Also das, was wir viel bekommen hier in Deutschland, das sind eben Lichterscheinungen, Sterne, die hin und her hopsen und sonst was. Das hat mit UFOs nichts zu tun. Das sind UAPs. Ist nicht so interessant, das Ganze. Übrigens, ehe wir Schluss machen, möchte ich noch sagen, was wir im Mai an UFOs gesehen haben. Wir kriegen ja jeden Monat die Meldung aus USA, und zwar von der MUFON-Datenbank. Da gehen aus aller Welt Meldungen ein. Das sagt nicht, dass das alle sind, die gesehen worden sind, sondern das sind bloß die Berichte, die von Leuten kommen, die wissen, wo man sich hinmelden kann. Und das war also im Mai, waren es 924 insgesamt, die uns mitgeteilt worden sind. Davon in den USA 751, natürlich die meisten, ist klar. Aus Deutschland 3 wurden dahin gemeldet. Aber das Interessante ist, dass im Mai, also im letzten Mai jetzt, im letzten Monat, 225 Objekte den Zeugen näher als 150 Meter kamen. Das ist schon ganz gut. Aber 122 sind den Zeugen näher als 30 Meter gewesen. Und diese Fälle sind es, die uns interessieren. Also wenn immer noch jemand sagt, ach, wer weiß, was das ist, so eine Verwechslung mit Ballons oder was weiß ich, irgendwas, also weit weg und klein. Nee, wenn etwas näher als 30, nicht bloß 30 Meter, sondern näher als 30 Meter ist, dann gibt es keine Verwechslung mehr. Und Landung gab es im letzten Mai 30 und davon Insassen, die gesehen wurden, 22. Also so häufig ist das. Damit bloß die Zuhörer mal wissen, es ist nicht bloß da mal so ab und zu mal etwas, was gesehen wird und das dann gleich in die Zeitung kommt, sondern es ist massiv.
Und ständig eigentlich auch. Ne?
Also ständig, ja. Und wenn man das nun so hochrechnet, pro Jahr sind das 1200 Fälle, wo die Objekte näher den Zeugen sind als 30 Meter. Und da schüttelt man doch mit dem Kopf, wenn die Wissenschaft da wegguckt und sagt, mach ich nicht, kümmere ich mich nicht drum. Das ist doch eine Sauerei.
Ja, also zumindest berichten das diese Zeugen. Ja, man müsste einfach wirklich rausfinden, was passiert da wirklich. Eine Frage, die schon öfter kam, jetzt gerade wieder Atari stellt die Frage, gibt es Entführte, die nicht mehr zurückkamen? Und dann gibt es natürlich auch dieses Thema der Menschenverstümmelungen. Gibt es auch immer wieder Berichte von Menschen, die ja sowas sehen?
Ich bringe so einen Fall, ja.
Ja, also da wird es dann ja so richtig ungut. Ne? Und ist das auch diese natürlich eine Gruppe, von der Sie davor gesprochen haben, Ihrer Meinung
ja,
nach?
Ja, das die ist schwer zu sagen. Ja, ja, das ist schwierig. Ich nehme an, es ist dieselbe Gruppe, ja. Denn die haben ja etwas vor, hier mit uns zu machen. Also nicht bloß mit Menschen, sondern mit Tieren. Da sind ja Tausende in Argentinien, Chile und in USA, Kanada an wild verstümmelt worden, Kühe. Und wenn man sich dann vorstellt, diese Tausende von Hektoliter Blut, wo ist das hingekommen? Denn die Leichenteile sind ja alle blutleer, wenn man da hinkommt.
Also von den Tieren jetzt auch, ne? Aber
die Tiere, ja, die ja. Kadaver, jetzt habe ich den Begriff, ja.
Ja.
Aber wo ist das Blut und was machen sie mit dem Blut? Also, nett ist das ganze Phänomen nicht, obwohl sie uns nicht unbedingt was tun.
Naja, außer jetzt diese Menschenverstümmelungsfälle, da tun sie uns schon was.
Punkt ja, wenn aber die sind ja sehr, sehr selten, aber einer ist zu viel, hoffentlich, klar. Ja, ja.
Also wenn jemand Iloban von Ludwiger selbst eine Frage stellen möchte, die Skype-Leitung ist offen, einfach reinskypen. Und das bitte tun. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit. Es gibt da schon noch einiges, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Stephen Greer.
Ja.
Der ist ja auch da irgendwie so in seiner eigenen Welt, wenn man so ein bisschen will.
Doch ja, der wird nicht ernst genommen von niemandem. Ja. Von keinem seriösen. Ich kenne ja persönlich.
Ja, Sie kennen diese Leute alle persönlich. Oder viele davon. Stephen Greer hat ja eher positive Sicht auf das Ganze. Also,
naja, gut, ja, aber der hat dann wieder eine negative Sicht auf irgendeine ganz böse Gruppe innerhalb der Regierung. Die wollen 5 Milliarden Menschen wollen sie tot machen. Und so ein Quatsch erzählt er. Und dass wir die Nazis schon mit der bösen Gruppe hier zusammengearbeitet haben und uns dann auch das Geheimnis der Raketen verraten haben. Auch da kommt viel, viel Unsinn. Was er macht, das ist ja das Verrückte, was dann wieder positiv ist, also jedenfalls als Phänomen. Er ist in der Lage, dann doch Leuten Lichter einzureden. Also wenn man sich da konzentriert, dann gibt es schon Lichterscheinungen.
Also seine CE5-Experimente, wie er das nennt.
Ja, das sind aber natürlich keine UFOs, sondern so ein bisschen Lichter, ja. Aber wie das so ist in der Parapsychologie auch mit den Medien, wenn es mal nicht klappt und man nimmt Geld für solche Veranstaltungen, dann muss man nachhelfen. Und ich weiß hier, dass er vor einigen Jahren war das, als eine Bekannte da mitgemacht hat bei ihm, sagte, das kostet nicht viel, bloß einige hundert Dollar ist ja nicht viel. Also ich nehme an, einige hundert sind 300. Das nimmt er von jeder Person, der er UFOs zeigt, und nicht mehr als 30 in einer Gruppe nimmt er. Aber das ist viel, viel Geld. Und dann gehen die am Strand lang und gucken aufs Wasser und hinterm Horizont muss sich wahrscheinlich ein Schiff befinden, denn dann sieht man eine Leuchtkugel hochfliegen und nach 30 Sekunden exakt, weil Leuchtkugeln exakt 30 Sekunden lang brennen, wenn die vom Wind etwas zur Seite gedrückt und fallen zur Erde. Und Leute, die das dann fotografieren, meinen, sie hätten UFO gesehen, ist aber Leuchtmunition. Also betrügt er da. Also die
wirklich, Sie glauben, dass Greer betrügt?
Ja, natürlich.
Oh.
Ja, also das geht ja nicht anders. Er nimmt zum Beispiel für eine Widmung in seinem Buch nimmt er $50 extra. Das ist doch auch nicht sehr nett.
Ja.
Nein, er macht Geld mit der Geschichte.
Mhm. Na, er bringt jetzt wieder Doku raus, aber die will er quasi frei dann rausgeben, ist aber crowdgefunded. Aber
ich muss dann auch wieder sagen, er hat ja auch was versucht, er hat ja dieses Disclosure-Projekt da ins Leben gerufen.
2001.
Das war eine gute Sache.
Ja.
Also, und dann merkt man, was das für ein Charakter ist. Erst allmählich. Da hat sich der Dick Haynes ja auch von ihm getrennt. Der hat sogar ein Buch mit ihm zusammengeschrieben, als er noch nicht so geldgierig war. Er sagt natürlich, das Geld braucht er ja, um hier die UFO-Forschung zu machen. Ja, aber was forscht er denn?
Jemand schreibt, dieses Video der Lichtkugeln würde 2 Minuten dauern, nicht 30 Sekunden.
Naja, also das, was ich gesehen habe, das war 30 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht mehr, was Sie haben.
Ja, ich weiß auch nicht, das war jetzt eine Chatmeldung. Ich kenne diese Videos jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Ja.
Sie sagen, der ist da irgendwie in ein anderes Eck abgedriftet.
Ja, den nimmt keiner, in den USA nimmt den keiner ernst. Also jedenfalls von den seriösen Forschern.
Einer der Fälle jetzt, der auch sehr gut erforscht wurde, auch von John Mack, der so ein Harvard-Psychologe war, der sich ursprünglich dieses Themas
angenommen hat. Psychiater.
Psychiater, richtiger. Der sich dieses Themas angenommen hat, um im Prinzip zu beweisen, dass da nichts dahinter ist und dann draufgekommen ist, nein, also so ist es jetzt doch nicht. Und dann gab es da in Ruwa einen Vorfall in Südafrika, in einer Schule, in der Ariel School. Ich meine, das ist auch so ein typisches Beispiel von, wie bizarr diese Dinge sind, also wo diese Objekte landen und dann diese Wesen mit langen Haaren, schwarze, also jetzt keine Afrikaner, sondern schwarz und mit langen Haaren, und die sind dann teilweise auf diesen Objekten gesessen. Also da gibt's 30, 40 Kinder, die da als Zeuge auftreten, unglaublich viele Zeichnungen, die die angefertigt haben. Die stehen bis heute dazu. Die erzählen bis heute, dass das einer der Eindrucks, also dass das ein ihr Leben bestimmendes Erlebnis war. Also da ist irgendwas passiert. Und aber sie beschreiben da halt auch, dass diese Wesen dann in Zeitlupe also es hätte so gewirkt, als würden die in Zeitlupe herumlaufen. Ich meine, wenn ich mir diesen Ruwa-Fall jetzt anhöre, der ist halt wirklich einer der wenigen sehr, sehr gut dokumentierten. Also ich wäre da überhaupt nicht schlau draus, was das soll. Ich meine, was ist das? Hat das was mit dieser Gruppe zu tun, von der Sie vermuten, dass da, also diese Hierarchie von
das
da...
Ist schwierig. Ja? Das ist schwierig. Es gibt diese Gruppe, aber ich sagte ja bloß, dann gibt es die Außerirdischen, da können ja alle möglichen kommen, also die hier noch machen, die auch keine Gruppe bilden, sondern irgendwas in eine andere Intention haben. Und ich denke jetzt bloß an 1977 Corrales, wo ja die Objekte immer auf Menschen mit Strahlen geschossen haben, die sie krank gemacht haben. Wozu denn das? Warum denn diese Angriffe?
Ja.
Also wenn man sagt, ja, tun die uns was? Nö, stimmt nicht. Dann geht man auf Corrales, die tun uns ja doch was. Ja, wer denn aber? Welche Gruppe? Ja, das wissen wir nicht. Es ist ja so schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Es gibt ja überhaupt keinen Katalog über die verschiedenen Formen erstmal der UFOs und die Korrelation, wer in diesen verschiedenen Formen sitzt. Sitzen in Kugeln jetzt Bösartige, sitzen da die Außerirdischen, oder ist das eben wurscht, welche Form das hat, oder ist das bevorzugt, dass das zum Beispiel in Zylinderartigen dann aggressive Außerirdische sind oder was auch immer. Auch das gibt es nicht. Man könnte so viel noch forschen, wenn man Geld hätte, damit man das alles mal unter einen Hut kriegt. Ist es bisher nicht. Und so geht es ja auch schon los, wenn gesagt wird, man kann alles aufklären. Ja, es kommt ja darauf an, wer sammelt und wer es erzählt, wenn er einen Bericht bekommt. Ich habe jetzt wieder einen UFO-Bericht bekommen, obwohl bloß jemand eine Sichtung von irgendwas hatte. Wir versuchen von vornherein Sichtungen natürlich auszuschließen, die wir sofort erklären können. Andere machen da Riesenstatistiken und erklären dann auf, ja, und von den ganzen UFO-Fällen haben, dann lassen sich dann bloß 5 nicht aufklären. Ja, das sind ja keine UFO-Berichte gewesen. Nicht? So ist es. Und dann kommt drauf an, wer klärt auf. Die Amerikaner hatten zum Beispiel beim Projekt Blue Book von 1952 bis 1969 in den USA 13.000 Fälle gesammelt. Und dann erging der Befehl, der militärische Befehl an ein paar Soldaten, klärt mal die Sache auf. Dann sind die herangegangen und haben aufgeklärt. Und dann sind dann bloß noch 700 rund Fälle übrig geblieben, die man nicht erklären kann. Angeblich. Wir haben dieses ganze Material, das waren also 95 Rollen, Mikrofische, haben wir 10% davon nochmal selbst analysiert vor vielen Jahren mit einer großen Gruppe und haben festgestellt, diese Aufklärung ist ja nur erfolgt, indem man behauptet hat, es war was, aber nicht untersucht hat. Beispiel, ein Auto wo in dem zwei Sheriffs saßen, fliegt einer blauen Kugel nach, die ziemlich tief ist. Und plötzlich macht die blaue Kugel 180 Grad Drehung und fliegt über ihr Auto hinweg. Die müssen also wenden und fliegen der blauen Kugel wieder nach. Ergebnis der Aufklärung, der Identifizierung, Jupiter. Und wenn man sowas liest, dann ärgert man sich, dass in der Literatur das immer noch so bleibt. Ja, unter diesen 3000, da sind ja bloß 700, ganz verschwindend gering. Ja, also rein wissenschaftlich müsste man darüber nochmal gehen, über alles. Das Konnen-Komitee, was da mit guten Wissenschaftlern, ich glaube, das waren so 30 Leute, gearbeitet hat, um herauszukriegen, ob es das Phänomen gibt von wissenschaftlicher Seite, stellten fest, 30 Fälle könnten sie nicht erklären. Die haben aber die 13.000 Fälle der Air Force überhaupt gar nicht mitgenommen und miterzählt, sondern bloß das, was gerade so gekommen ist. Und das Vorwort von diesem Wälzer, was so über 1000 Seiten dick ist, das sagte, da ist nichts dran, für die Wissenschaft überhaupt nichts. Ja. Also eine Lüge und ein Unsinn, sondern das Gleiche, was dieser Edward Conn da von sich gegeben hat.
Ja, der Conn Report, natürlich. Wir haben da einige Anrufe halt schon gehabt. Sorry, ich habe da vorher jetzt ein paar verpasst. Hallo Anrufer.
Hallo, hören Sie mich?
Wir hören.
Okay, gut, ja, hallo. Ich hätte mal eine Frage. Ja, ich habe übrigens eine Frage zu dem vorhergehenden Thema oder Ergänzung, weiß ich nicht. Ich habe auch von Greer diese Dokumentation gesehen und da habe ich schon einige Lichtbälle gesehen, die sich nicht so bewegen, einfach nur in der Luft stehen, sondern die auch sich in verschiedene Richtungen bewegen. Außerdem hat der Herr Greer ja viele Gruppen weltweit, die scheinbar per Fernwahrnehmung als Gruppenwahrnehmung das hervorrufen wollen. Also das scheint ja auch das Ziel gewesen zu sein.
Sie haben ganz recht, und das habe ich ja auch gesagt. Ich habe ja auch gesagt, er kann das machen. Aber wenn er es nicht kann, dann hilft er nach. Und das ist so wie bei allen großen physikalischen Medien, die dann Materialisationen produzieren sollten. Wenn sie Geld dafür genommen haben, sagt man, kann ja die Leute nicht enttäuschen, dann muss man nachhelfen. Und das tut er eben auch.
Ah, deshalb bin ich bei mir auch nicht ganz so angekommen. Das heißt, bei Greer gibt es dann schon richtige Erscheinungen, die jetzt nicht erklärbar sind.
Das sagte ich ja, dass er da bei Gruppen Licht Beobachtungen oder Erscheinungen
Lichtbälle oder sowas. Ja. Auf jeden Fall ist das auch das Thema in der Dokumentation. Also da. Und dass es weltweit Gruppen gibt. Also da hat er halt haben sich mehrere vorgestellt, die das scheinbar machen.
Ja, das gibt es ja hier in Deutschland, gibt es ja auch jemanden, der das sehr gut kann.
Ja, es gab ja auch mal hier.
Den hatte ich ja auch schon zu Gast. Kai Mügge, glaube ich, sprechen Sie an, oder?
Nein.
Herr von Ludwig. UFO. Achso, egal.
Entschuldigung, nur Anrufer. Wen meinen Sie?
Ich weiß nicht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich müsste den fragen, ob das erlaubt ist.
Alles klar, okay.
Zu nennen.
Anrufer, bitte.
Ja, es hat ja mal so ein polnischer UFO-Forscher angerufen, oder der öfters mal angerufen hat, der hat das auch so gemacht, also gefragt in die ins Feld und dann haben sie den Himmel beobachtet. Das war irgendwo in Polen und ich weiß gar nicht, wer das war, aber
ich kann mich jetzt auch nicht erinnern.
Angerufen.
Ja, genau. Das gibt's ja.
Genau. Also man kann diese Objekte evozieren.
Ja, und man kann, und das habe ich ja mit diesem Physikprofessor Radlitsch auch besprochen in den USA, der ja 7 Jahre lang in Missouri versucht hat, UFOs so aufzunehmen wie ein Astronom, der Meteorite verfolgt. Also über 7 Jahre haben die ja ganz viel gesehen. Aber er sagte, wenn wieder so ein Licht kam und ich sah, jetzt fehlt bloß noch, dass der eine Sinuskurve fliegt, dann ist das auch passiert. Und andermal, wenn Licht kam und er wollte es fotografieren, dann ging es aus. Also er kann das gar nicht mehr machen. Was Ähnliches habe ich dann aus Hestern gehört, auch von jemandem, der mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, der das auch berichtet hat. Er kann nicht fotografieren, weil die merken, Männer fotografieren, schaltet sich's aus.
Das ist blöd,
das
ja?
ist natürlich, das muss gar kein Außerirdischer sein, das muss, wie ich meine, die Beziehung im Sechsdimensionalen sein, das Unterbewusste reagiert mit diesem Naturphänomen, mit dieser Energie, die aus der Transzendenz kommt. Ja, aber das ist ja ein längeres Thema, ja.
Naja, da sind wir dann ganz woanders. Und jemand hat schon, danke, im Chat geschrieben, das ist ein Kollege von Herrn Gröschel, der Waldemar, der hat schon mal
Waldemar.
Der hat auch schon mal angerufen. Weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, Herr von Ludwiger.
Ja.
Der hat eben auch solche Erlebnisse gehabt, wo er...
Ja, das ist der, den ich meine.
Ach so, ja, den können Sie ruhig also nennen. Der hat das schon hier auf Sendung erzählt, ja.
Ja, aha, gut, ja, dann ist es also der, ja, Herr Czarnecki, ja.
Genau, wie heißt der noch mit dem Nachnamen, Waldemar?
Czarnecki,
ja. Ja, also, genau, der hat das, genau, Czarnecki, der hat das auch schon hier erzählt und das finde ich sehr spannend, aber da sind wir jetzt ganz woanders als bei dieser Gruppe, von der Sie vorher gesprochen haben, die ja wirklich so irgendwo das Zentrum dieses Phänomens bildet, zumindest was jetzt diese Interaktionen anbelangt und auch viele der Nahbegegnungen, was zum Beispiel in Ruwa passiert ist, das wissen wir ja alle nicht.
Ja.
Also es ist eben sehr verwirrend, also zumindest für mich als Laien.
Ja, natürlich. Ja.
Anrufer, hast du noch eine weitere Frage?
Ja, ich hätte mal eine Frage. Kennen Sie den Autor Matthias Wiesengrün?
Ja.
Genau, und da hätte ich mal, ist das, also ich fand dieses Buch, was er geschrieben hat, Mein UFO-Erlebnis auf Rügen, also fand ich sehr faszinierend und da ist ja auch eine Gruppe, die sich dann einmischt und das wären so eine Art die Humanoiden.
Und also. Nein, dem glaube ich das nicht, nein.
Glauben Sie nicht, okay? Weil der Beweis kaputt gegangen ist, die Lampe im Meer, in den See geworfen wurde und dann nicht mehr auffindbar natürlich dann ist, letztendlich. Also das ist ein Buch, hat er eine Taschenlampe geschenkt bekommen, die besondere Fähigkeiten hat und die hat er in den See geworfen, in seiner Stadt dort und die ist damit dann kaputt gegangen.
Ja, nein, also das ist nichts für mich.
Ja, aber er hat zumindest, also ich finde es wirklich viele Parallelen irgendwie so mit diesen Steinen, die flüssig werden oder, also er sollte einen Stein mitnehmen aufs Raumschiff und dann hat er später einen Menschen getroffen, der da halt auch aufgewachsen ist, also menschliches Mensch und der hat ihm erklärt, also hat ihm so ein paar technische Sachen gezeigt und auch so wie man Stein zum Beispiel flüssig machen kann oder so. Naja, ich fand das nur so eine Parallele auch und fast irgendwie interessant, ja.
Also war in den 50ern. Und hat er sein Haus nun verflüssigt oder wie?
Nee, nicht Haus, einfach nur... Haben sie auf dem Schiff, haben sie es ausprobiert, also hat er ein Buch zum
Beispiel. Ja, warum macht er das nicht? Kann er nach Peru gehen und dann zeigen, wie da die in Sacsayhuamán die großen Steine zusammengemacht wurden, gebaut wurden.
Na, da gibt es ja auch einen Autor, der
lassen wir das mal, das Thema da.
Okay, sonst noch eine Frage, Anrufer?
Na, mit den Steinen, da gibt es ja auch ein Thema, dass es irgendwie eine Flüssigkeit ist aus einer Pflanze oder so, naja, egal. Okay, ja. Dann kennen Sie Klaus Volkhammer? Haben Sie...
Ja.
Ja, lässt sich seine
Wegetheorie
seine Wegetheorie in die Heimsche Theorie irgendwie integrieren oder ist das ein Teil davon?
Nein, das ist nicht? Gar nichts. Das ist was ganz anderes.
Naja, er macht ja Wege-Experimente, also an einem versilberten Glaskörper lagert sich in einem also abgeschlossenen Vakuum, wird mit der Zeit schwerer und ein gleicher Glaszylinder auf der anderen Seite bei der Waage verändert sich nicht, also lagert sich scheinbar irgendwas ans Silber an. Und da hat er scheinbar herausgefunden, dass es zum Beispiel in 21 Mikrogramm Schritten, 4 Mikrogramm oder 1,8 Mikrogramm, also Fundamentalmasse, Planckmasse und so, ob das irgendwie als... ob das eine Parallele ist zu dem Feld, weil also hier...
Nein. Also eine Feinstofflichkeit gibt es bei einem nicht.
Naja, man muss das ja nicht als Feinstofflichkeit bezeichnen, sondern irgendwie so, wenn der Körper zum Beispiel stirbt, dass der Körper dann leichter wird, also 20 Milligramm leichter oder so. dass es dann halt so wie so bei Heim halt dieses Feld halt eine Wirkung hat, dass es dann halt auch halt auf eine andere Art hat. Ist eine andere Herangehensweise. Ja. Über das Wegeexperiment eine Herangehensweise an die Heimsche Theorie.
Ja, naja, ich wollen wir da nicht.
Also wird nicht weiter, haben Sie. Okay. Ja, dann hätte ich noch mal eine Frage. Eigentlich hätte man doch UFOs, wenn man die beschießt, wenn man längliche Körper nimmt, also wo der vordere Teil ins Feld eindringt und der hintere Teil noch außerhalb des Feldes, hat man doch noch Masse außerhalb des Feldes und man könnte die sozusagen dann trotzdem beschießen mit längeren Objekten. Also nicht nur kurzen Projektilen, die ins Feld eindringen und dann die Masse weg ist. Und wenn sie länger sind, dann hat man ja hinten noch einen Teil, der nicht im Feld ist und dann sozusagen immer noch Masse hat, um ins UFO einzudringen. Interessant, wäre das möglich?
Verstehe ich jetzt nicht.
Okay. Naja, also wie ein Fall. Okay, also ein Fall. Also vorhin haben Sie doch erzählt von Militär, das auf einem das ein UFOs beschossen hat mit einfachen Waffen. Und die haben gesagt, ja, ihr könnt da nichts machen. Also per Gedankenübertragung. Aber man könnte doch vielleicht, wenn längliche Körper, wenn man mit langen Körpern, Raketen oder Pfeilen oder so schießt, dass der hintere Teil, wenn man den hinteren Teil, der noch Masse besitzt, ins Feld
einbringt. Ist aber jetzt ein Detail, oder?
Also, ich meine,
es wäre nur mal so eine Idee, wie man vielleicht sowas abschießen könnte. Okay, egal.
Ja, wer will schon abschießen? Wer will sich schon mit denen anlegen? Du hast ja mitgekriegt, wie in Fort Benning das gelaufen ist. Also,
die haben ja Projektile genommen, also keine langen Körper.
Nein, ich meine, das sind die Projektile. Ich meine, wie überhaupt diese Marines dann in Tränen ausbrechen und so weiter. Also die sind ja da, die hatten ja überhaupt keine Chance. Also das war ja wie Kinder, die da mit Steinen auf Panzer werfen. Ne? Also ich glaube, das kann man sich...
Okay, eine Sache hätte ich noch.
Okay, eine noch, ja?
Ja, wie geht das mit Heim weiter? Es gibt ja... Sie haben ja von einem chinesischen Wissenschaftler erzählt, der da weiterforschen wird.
Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Ja. Es gibt, also in China forscht man an diesen Dingen.
Naja, die sind immer noch dabei, das zu übersetzen, wobei es natürlich unheimlich schwierig ist, die syndrometrische Maximdelezentrik zu übersetzen, wo wir Schwierigkeiten haben, eine Seite zu verstehen, wo es Stunden braucht, diese neue Logik überhaupt zu verstehen.
Ja.
Und deswegen haben wir es ja aufgegeben, das ins Englische zu übersetzen. Und wir wissen auch nicht, soll das ein Amerikaner machen, der es übersetzt, dann versteht er aber möglicherweise nicht, was Heim meint. Oder übersetzen wir das, weil wir verstehen den Heim, aber verstehen nicht, wie man es ins Englische übertragen soll. Also es ist so für uns so schwierig. Die Chinesen sind pragmatisch, wir versuchen es mal.
Ja, genau. Sie hatten auch mal erzählt, dass es irgendwie modernisiert wird von der Mathematik her, dass es erneuert wird von einem Sprachgebrauch. Könnte man das nicht irgendwie so ein gemeinschaftliches Online-Projekt machen, wo dann alle gemeinsam per Google Docs oder so an der Modernisierung von
den Büchern arbeiten oder so? Ja, natürlich, wenn man es gemeinsam macht, also wenn man dafür finanziert wird und das nicht bloß, wie wir das immer machen, bloß Samstag, Sonntags dann mal und in Ferien mal rangeht, an eine Sache, wo jemand 30 Jahre lang gearbeitet hat und 800 Seiten stark Rechnungen da durchgeführt hat, das kann man, da muss man finanziert werden. Das geht nicht so. Und ich war ja mal drauf und dran und der Jürgen Ehlers, Professor hier und Schüler von Pascal Jordan, war drauf und dran, da Seminare zu halten und da richtig sich reinzuhängen. Das machen offensichtlich jetzt die Chinesen.
Die Amerikaner, es gibt auch so einen russischen Milliardär, der sowas unterstützt, so besondere Sachen. Also der hat auch irgendwie Geld verdient mit irgendwelchen Sachen und macht so besondere... Mathematikprojekte oder so unterstützt damit sehr, sehr viel Geld.
Es ist sogar so. Manche haben gesagt, macht doch erst das Experiment, dann ist ja jeder gezwungen, die Theorie auch zu studieren. Richtig. Das hatten wir aber 1985 vor und da gab es wenig Geld für das Experiment.
Was ich überhaupt nicht verstehe. Ich meine,
jetzt warum? Ich wollte was noch zu Ende bringen. Wir haben jetzt, hätten jetzt das Geld, haben aber nicht die Leute, die das damals alles machen könnten und wollten und auch die Theoretiker. Wir müssen alles wieder neu machen, Leute überzeugen. Die Chinesen haben gesagt, ne, wir machen nicht das Experiment, so wie die Amerikaner, der Howard Patoff, der das bei sich da in Austin in Texas machen wollte, das Experiment, ohne zu verstehen die Theorie, sondern gleich erstmal das Experiment. Er hat es aufgegeben, doch zu schwierig. Und die Chinesen sagen, ne, wir gucken uns erst die Theorie an und danach machen wir das Experiment. Finde ich auch richtig, aber da muss man eben finanziert werden und muss an der Universität wirklich einen Fonds haben. Und das haben die hier natürlich.
Ja, glauben Sie, dass da bald einmal Ergebnisse zu erwarten sind?
Ja, eben bald ist eben die Frage. weil es dauert doch eine Weile, Aha. Das erstmal zu übersetzen.
Ja, und das dann vor allem zu begreifen und dann,
Und nachzurechnen. Ja. Also hier die Deutschen haben schon gesagt, also da bei der DESY, Deutschen Elektronen sind Krotonen, in Hamburg, dass auch ein sehr guter Theoretiker mindestens ein Jahr lang braucht, sich mit der Heimtheorie zu beschäftigen, um sie beurteilen zu können.
Ja, und das war vor 30 Jahren.
Der muss aber finanziert werden.
Ne? Ja, der gute Theoretiker eben, der kann nicht ein Jahr lang nichts publizieren und dann am Ende, weiß es ja nicht, kommt vielleicht nichts raus. Ne? Und dann
muss wirklich von oben kommen, muss top-down muss das gehen. Die Anweisung kommt, ihr macht das jetzt mal, dafür ist das und das Geld da. Und dann kann man das auch verstehen und daran arbeiten.
Ja.
Da ist noch vieles zu machen.
Noch sehr
also
viel,
beispielsweise ja. diese Massenformel, die ist ja hervorragend und keiner glaubt's. Aber
obwohl experimentell nachgewiesen, ne? Also das ist ja.
Erstmal waren die Experimente da und hier kommt jetzt die Theorie, die dann sagt, bis auf ein paar Stellen hinterm Komma kommt aus einer Formel für 12 Werte dasselbe raus, nämlich für die Massen und für die Lebensdauern auch. Keiner, der mit Stringtheorien arbeitet, hat überhaupt so die Hoffnung, dass er da rankommt. Und alle gehen vom Standardmodell aus und denken, diese ganzen Quarks und diese Lambda-Teilchen, die Gluonen, die muss man irgendwie zusammensetzen, die haben die und die Masse, kommen aber nicht auf die. Und das fehlt bei Heim, das heißt, er hat immer gesagt, das ist eine Sache für Mathematiker. Jedes Teilchen ist ein eigener kleiner Kosmos, da geht's zu. Da gibt es Stellen, die man natürlich als Quarks auch gefunden hat, die Streuzentren sind. Bei Mesonen sind es 2, bei Baryon 3. Und das sind also diese Quarks. Aber jetzt muss mathematisch in diese geometrische, sehr, sehr komplizierte Formel für jedes Teilchen gerechnet werden, dass man das mit der Empirie, mit den Experimenten auch rauskriegt und das mit dem Standardmodell übereinschiebt. Das ist noch nicht gemacht worden. Also auch da wartet eine ganze Menge Arbeit noch auf die Leute.
Danke, Anrufer. Es gibt noch ganz viele andere. Nein, es gibt noch ganz viele andere, die da versuchen reinzukommen und wollen wir denen auch mal.
Was halten Sie von der aktuellen Navy-Offenlegung in den USA? Na gut, okay, auf Wiedersehen.
Das haben wir schon am Anfang besprochen.
Ach so,
einfach nochmal nachhören. Okay, ciao.
Okay.
So, und hier ist die nächste. Hallo.
Hallo? Ja.
Ja.
Hallo?
Ja, wir hören dich.
Hört man mich?
Stell dich
vor. Ja, wunderbar. Ja, erst einmal vielen Dank an Herrn von Ludwiger, dass er sich 70 Jahre wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt. Das finde ich sehr toll. Ich bin auch jetzt schon seit 25 Jahren in der UFO-Szene unterwegs. Ich komme sofort zu meinen Fragen oder zu meiner Frage. Und zwar geht es mir darum, dass Herr von Ludwiger am Anfang gesagt hat, dass man vor ein paar Jahrzehnten noch geglaubt hat, dass die Amerikaner alle Daten wohl irgendwie sammeln und eventuell, dass es da so eine Art geheime Organisation gibt, die das Ganze quasi im Geheimen betrieben hat. Und jetzt klang der Herr von Ludwiger eigentlich, also die letzten Jahre schon, klingt das eher so, dass er nicht daran glaubt, dass es so schwarze Projekte gibt, wo eventuell Außerirdische mit Menschen zusammenarbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, haben Sie richtig.
Also völliger Quatsch, sagen Sie.
Ja.
Da gibt es ja den israelischen Wissenschaftler, den Haim Eshet, der hat ja vor kurzem auch was in der Richtung erzählt.
Ja, ich glaube, das ist sowas Ähnliches wie der kanadische
Minister.
Die haben dann einen guten Ruf und dann denkt man, das alles war, was sie erzählen, aber da ist da viel so.
Er ist ja Raumfahrtingenieur, ne? Also Sie sagen, das ist eher, was ist das denn? Sind das dann Spinner oder sind das dann eher Desinformanten? Was denken Sie?
Das sind Leute, die spekulieren, wissen etwas und schließen dann weiter. Und glauben dann, dass es dann eine Zusammenarbeit gibt mit Außerirdischen und so weiter. Der Helia meint.
Man muss auf diesem ganzen Gebiet halt auch mitbedenken, dass ganz viel Desinfo gestreut wird von allen möglichen Seiten, vor allem natürlich von Geheimdiensten.
Und auch von denen weniger, eigentlich mehr so von Journalisten und von Möchtegern-Forschern.
Aber warum würden Journalisten Desinfo streuen?
Nein, das ist ja nicht beabsichtigt, sondern das sind so Vermutungswissen.
Also das Problem ist einfach, dass da ganz viele Leute ganz viel erzählen und
ja, zum Beispiel, wenn Sie hören, da haben wir ja auch drüber gesprochen, es gibt den Warp-Antrieb möglicherweise und jetzt ist wieder eine Theorie gekommen, die dann also viel wahrscheinlicher macht, weil man keine negative Masse braucht, sondern das kann man mit Energie dann auch hinkriegen. Ja, aber wenn man dann überlegt, ja, was braucht denn so ein Raumschiff, um diesen Warp-Antrieb durchzuführen? Ja, so Energien so groß wie der Jupiter. Also das ist doch alles Humbug. So geht's dann. Ja. Und das meine ich dann. Und wenn dann also Journalisten sagen, ja, da geht jetzt und die arbeiten jetzt daran, das tun sie nicht, die spekulieren. Ja. Viele Wissenschaftler. Und das wird dann über Wissenschaftsjournalisten so als eine Möglichkeit, jetzt stehen wir kurz davor, so gedeutet.
Janis, noch eine Frage? Herr Polit,
ja, genau. Und zwar, es gibt ja so Ex-Militärs wie zum Beispiel dieser Richard Doty, der zum Beispiel in dem Film
Richard Doty ist das ist ein Desinformant. Also da kann man
Der ist nur wirklich der Desinformant.
Ja, natürlich.
Den liebt ja der Greer, den hält er für echt.
Ja, das finde ich auch, das habe ich wirklich bizarr gefunden. Das Greer, also den Richard Doty dann, das habe ich nicht mehr verstanden.
Als ich diesen Film gesehen habe in Los Angeles, habe ich ja seinen Film, wann war das, 2017, angucken müssen dürfen. Und da hat er in der ersten Vorführung noch Hitler gezeigt und so ein paar getrickste Fotos da von Untertassen. Und der Stephen Greer, ja. Aha. Und dann habe ich aber zu dem Leiter von MUFON gesagt, also das muss er unbedingt, darauf muss er hinwirken, dass da diese Szene rauskommt. Also der Hitler hat keine UFOs gehabt. Also mit Sicherheit nicht. Und dann haben sie das auch rausgenommen. Also der ist jetzt nicht mehr drin. Aber bei der ersten Aufführung war das doch dabei. Bloß um mal wieder zu charakterisieren, dass der Greer da doch ein komischer Typ ist.
Okay, Janis, gibt es von dir noch eine Frage? Sonst, ich glaube, es wird
noch eine letzte, wenn ich das
okay,
noch
eine darf. Noch, ja?
Und zwar Thema Geheimgesellschaften und zum Beispiel, wir wissen zum Beispiel, dass der Tom DeLonge ein Freimaurer ist und ich hatte selber Kontakt mit Freimaurern, ich bin in einer Studentenverbindung und so weiter. Will ich auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Aber was ich halt sagen kann, ohne dass ich einen Namen nenne, dass mir von einem Hochgrad-Freimaurer mal versichert wurde, dass es wohl Kreise gibt, die da tatsächlich offen drüber diskutieren und dass es da tatsächlich wohl das Thema außerirdische Präsenzen halt auf den Tisch kommt. Also das ist wohl nicht so ganz abwegig. Und interessant in dem Kontext ist eben, dass To the Stars Academy ja von Tom DeLonge halt gegründet wurde und er hat halt diese Kontakte zu amerikanischen Freimaurerlogen. Ob der Herr von Ludwiger da vielleicht irgendwas dazu sagen könnte, das würde mich interessieren.
Nein, kann ich nicht dazu sagen.
Okay.
Okay, danke für deinen Anruf.
Danke sehr.
Ja, weil wir das gerade vorher erwähnt haben, also falls jemand noch eine Frage hat, bitte anrufen. Ansonsten, wir kommen dann, würde ich sagen, so schön, aha, da ist der Nächste. Dann nehmen wir den noch rein, wenn das okay ist für Sie, Herr von Ludwiger.
Geht noch, ja.
Hallo. Okay, jetzt stell mal deinen Player ab auf jeden Fall. Oder hast du das gerade? Ja, gut.
Ist jetzt gerade so, abgestellt.
Alles klar. Bitte.
Und zwar, es geht um Österreich. Vielleicht kennt der Herr von Ludwiger den Herrn Dr. Kusch.
Ja, wir haben, wir haben ihn schon besprochen. Sie kennen sich, ja?
Ja. Ach so, okay, ja, das kann sein, dass ich das verpasst habe.
Ja.
Was er allgemein davon hält, ich weiß nicht, ob das jetzt schon Thema in der Sendung war, von diesen ganzen unterirdischen Gängen in Österreich, ob das in irgendeiner Art und Weise mit dem UFO-Phänomen zusammenhängen könnte.
Ja, haben wir schon gesagt. Es könnte, ja.
Es könnte
zusammenhängen. Muss aber erst noch bewiesen werden.
Ja. Es muss, okay.
Es gibt Hinweise, ja.
Und steht das in Verbindung? Es gibt ja Orte, also ich kenne es jetzt nur von Österreich, wo quasi stationäre, weil wir es auch vorhin hatten von temporalen Phänomenen bei UFO-Entführungen, dass wirklich stationäre temporale Anomalien existieren. Oder sei mal genannt der Untersberg zum Beispiel. Da gibt es wirklich Evidenzen, dass da quasi stationär irgendwelche temporalen Phänomene, also man spricht teilweise von 200-fachen.
Ja. Also wir haben ja miteinander auch gesprochen, was es ist, das in diesen unterirdischen Gängen dazu führt, dass verstärkt paranormale Eigenschaften auftreten. Und da habe ich ja die Theorie vertreten, dass das ein Organisationspotenzial ist, was irgendjemand, wie auch immer, das will ich jetzt nicht ausführen, dort hinterlassen hat. Organisationspotenziale haben die Möglichkeit, wenn jemand gezielt sich irgendwas wünscht, denn in Aktion zu treten. Wenn niemand da ist oder wenn kein Wunsch da ist, dann geht das so sprunghaft hin und her, macht mal eine große Hitze, mal Lichterscheinung, mal irgendwas. Aber wenn man jetzt dort an bestimmten Stellen, wo man das Organisationspotenzial vermutet, dass es sehr stark ist, wenn man da ein Glas hinstellt und mit Wasser und einen Tintentropfen reinfallen lässt, und jetzt wünscht, dass der Tintentropfen wieder sich zusammenzieht, sodass man wieder Wasser und einen Tintentropfen getrennt kriegt, also wie wenn das Ganze in der Zeit rückwärts läuft, dann wäre bewiesen, dass sich da so ein Organisationspotenzial ausbreitet oder aktiv wird. Und das Experiment ist so gemacht worden, haute aber nicht hin, aber es ist etwas anderes passiert. Wenn man, das geht jetzt auch in die Chemie und da will ich nicht also die ganzen Sachen nennen, es gibt also die Möglichkeit, mit einer chemischen Flüssigkeit festzustellen, woher also ein ganz schwacher Wind kommt, der, wenn er über diese Flüssigkeit geht, die Farbe der Oberfläche ändert. Und die Untersucher um Dr. Kusch haben ja in diesen, in Vorlau war das wohl, mehrere Gänge übereinander gehabt und von irgendwo gab es so Zug und sie wussten nicht, wo der Wind herkommt und haben dann an verschiedenen Stellen diese Chemie oder die chemische Flüssigkeit im Behälter hingestellt. Und dann kam die große Überraschung. Es gab also dann später, wo der Wind dann so, die Luft so ganz bisschen überstrichen hat, verschiedene Farben bei den Behältern, aber in einem, wo offensichtlich auch das Organisationspotenzial sehr stark war, da hat sich diese Chemie wieder zusammengezogen, was gar nicht geht. Und der Chemiker, der dabei war, sagt, das gibt's doch gar nicht. Das löst sich so leicht auf, das kann doch nicht plötzlich sich an einem Ort wieder zurückziehen. Und ich sagte, ja, genau das ist das aber, was ich meine. Das organisiert sich in diesem Potenzial. Also so haben wir da indirekte Beweise geführt, dass irgendjemand keine Energie da unten in diesen Gängen speichert, aber ein Organisationspotenzial, mit dem man irgendwas machen kann. Aber das führt ja zu weiter, könnte ich viel sagen.
Aber richtig, da gab es ein Experiment. Ja. Ich meine, Entschuldigung, aber es, was natürlich in diesen Erdstellen auch vermutet wird, ist ja eine Art von Teleportation.
Ja, soweit, das weiß ich nicht.
Wie also stark Mutmaßungen, diese, ja.
Ja, ja.
Und das, würde ja, das würde ja jetzt wieder irgendwo zur Heimschen Theorie passen und zu der Art,
wie ja, ja, Sie das sagen, Ganze ist ja auch der, nach der Heimschen Theorie.
Ja, wie Sie sagen, dass also Raumfahrt eigentlich betrieben werden sollte. Ne? Weil wenn das wirklich funktionieren würde, dass man über Strukturresonanz sich an beliebigen Zeit und Ort begeben kann und irgendwie hängt das dann vielleicht zusammen. Na gut, Anruf, hast du noch eine Frage?
Genau, ich wollte nochmal dazwischen fragen, man könnte es also sozusagen, wenn das jetzt Richtung Brand, Richtung, Entschuldigung, Richtung Heim geht, dass quasi an diesen stationären Orten die Wahrscheinlichkeitsfelder sozusagen manipuliert sind.
Genau, ja.
Nachhaltig. Ja,
ja. Ja, ja.
Okay. Und wäre das auch jetzt nicht phänomenologisch, also nicht durch irgendwelche, sagen wir jetzt mal, Farb- und Reagenzgläser-Experimente messbar, also wäre das irgendwie, ich weiß nicht, elektrostatisch, elektromagnetisch, wäre das irgendwie mit der, sagen wir mal, klassischen Physik messbar in irgendeiner Art und Weise?
Ja, man könnte das bisschen, diesen Versuch, den könnte man natürlich ausbauen mit anderen Geräten, ja. Aber im Moment ist es ja so, dass da noch keiner an die Theorie rangeht oder glaubt.
Außer die Chinesen.
Ja, schon.
Ja. Ja, eben, ja, weil, also ich würde mir jetzt vorstellen, sollte es irgendein temporales Phänomen, keine Ahnung, im Untersberg oder so geben, das müsste man ja nur ein möglichst sensibles Interferometer oder so aufbauen und man könnte da irgendwas nachweisen. Also so wäre jetzt.
Naja, mit normal geht's nicht, ne? Also es muss schon etwas sein, wo die Organisation sich ändert.
Ah, okay, verstehe. Also doch nicht mit der klassischen
Also mit, nein, aber man, ja. Ich dachte eben bloß, dass man da Geräte dafür baut. Das kann man, aber nicht auf die klassische Weise.
Okay, verstehe. Mhm.
Okay, ja, danke für deinen Anruf.
Danke, Wiederschauen, Wiederhören.
Wiedersehen.
Ciao. Ja, ja, es gibt sehr, sehr, diese Sendung wurde ja schon von vielen sehnsüchtig erwartet, das muss man auch dazu sagen. Also mich wundert es jetzt nicht, dass da einige anrufen. Was ich auf jeden Fall noch fragen möchte, zu dem kommen Sie auch am Ende des IGA-Berichts Nummer 3. Wie gesagt, den findet man verlinkt auf der Startseite oder wenn man es jetzt aus dem Archiv hört, unterhalb der Sendung, die Sendungsbeschreibung. Es gibt viele weitere Bücher natürlich von Herrn Ludwiger und es gibt auch davor noch zwei andere IGAP-Berichte.
Ja, ich habe übrigens noch 50 Exemplare.
Ja, wunderbar. Vielleicht bringen wir die ja weg. Ne? Ja. Also, die sind auch nur in beschränkter Anzahl vorhanden und,
ja, ja.
Und Sie haben das eh jetzt schon noch einmal aufgelegt, dieses letzte
Buch. Ja, ja, zweite Auflage, ja.
Kann ich wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, mit eigener Landkarte über Sichtungsberichte in
Norddeutschland, ja.
In Norddeutschland, also wirklich sehr spannend. Mhm. Gegen Ende dieses relativ langen Kapitels in diesem Buch, also oder sagen wir dieses Essays oder den Sie da schreiben über die mutmaßlichen Intentionen der Besucher, gehen Sie auf was ein, das ich auch sehr spannend finde, nämlich auf die Zusammenhänge mit Magie. Also viele rollen da jetzt natürlich mit den Augen, auch Gott. Aber auch bei der Heimschen Theorie kann man ja dann plötzlich an Dinge rangehen und die irgendwo erklären oder zumindest auf eine ganz neue Art beschreiben, die halt bis dato nur irgendwie, die man halt geglaubt hat oder nicht. Und Menschen, die da halt schon mal was gesehen haben, die haben das geglaubt. Ganz kurz, Anrufer, ich nehme dich jetzt rein, aber warte bitte noch. Zuerst möchte ich noch die andere Frage stellen. Ja, und Magie. Sie nennen da irgendwie auch den Pete Carroll, sein Buch Psychonautik. Das geht dann wirklich in diese Bereiche eigentlich rein, wenn man sich tief genug in dieses Thema UFO und so weiter verstrickt.
Ja, also naturwissenschaftlich, wir haben Physik und diese geistige Dynamik oder Geometrodynamik als Zentrometrie als Ganzes auffasst, dann gibt es eine Wechselwirkung von Symbolen, von Ideen und von Bewusstsein und materiellen Wechselwirkungen. Das kann man dann auch logisch beschreiben und ja, mathematisch ist das schwieriger, weil man, naja, also, aber das wird zu weit. Aber im Prinzip läuft alles raus, darauf raus, dass man Aktivitätenströme physikalisch erstmal herstellen muss. Und da habe ich ja auch noch eine Formel für Physiker angegeben, allerdings für theoretische Physiker und da also für Strukturtheoretiker, die einem direkt zeigen, wie man da rankommen kann im Prinzip. Denn die Aktivitätenströme, beziehungsweise die also diese Statistiken ändern, wie da vorhin auch jemand richtig bemerkt hat, das Organisationspotenzial, was sich da dann einbringt in die physikalische Welt, das lässt sich so herstellen, wie wenn man Röntgenstrahlen durch Beschuss von Elektronen auf eine Wand herstellt. Also da spalten sich dann im Röntgenstrahlen vom Elektron ab. Und wenn man jetzt Neutronen nimmt mit einer bestimmten Konfiguration und die abbremst, dann sollten sich nach der Theorie eben diese Aktivitätenströme abspalten oder wenn sie in den Raum kommen, Gravitationswellen. Also dafür habe ich da diese Herleitung angegeben noch. Und das finde ich eine ganz tolle Richtung, in der die Physik mal, also jetzt demnächst gehen muss.
Das finde ich extrem interessant, ja, also nämlich dieses mediumistische Feld, wie Sie das auch nennen,
ja, ja.
Wo also als eigentlich Nebeneffekt auch des UFO-Antriebs, wo man dann auch eine Reduktion der Chaos reduzierende, also der Entropie abnehmende Effekte ja. hat, also Kälte ja. wird da ausgestrahlt
ja.
quasi.
Und ja, das ist etwas nicht. Jetzt werden doch immer diese Filme da verbreitet vom Verteidigungsministerium in den USA und die wundern sich, dass da ein Objekt kälter ist als ja. die Wasseroberfläche.
Genau.
Und die wissen nicht, wieso das kalt ist. Ja, wir wissen es.
Ja, genau.
Weil das ist die Wirkung dieses Feldes schon.
Anrufer, bitte, danke fürs Warten.
Ja, genau. Also ich bin einer von den wenigen, glaube ich, habe heute auch erst um 21 Uhr eingeschaltet, ging leider nicht früher, der Selbsterfahrung gemacht hat. Ich weiß nicht, ob da heute auch schon welche angerufen haben. Also ich habe Entführung erlebt, oder glaube ich zumindest. Und ich habe mal eine Frage, und zwar, also ich kann da mal aufzählen, welche Wesen mir begegnet sind. Das sind auch sehr viele eigentlich. Also erstmal die typisch Grauen, dann auch einmal ein Reptilienwesen und was auch ein bisschen ja außergewöhnlich war, mir sind auch so eine Lichtwesen begegnet. Also die waren so, die sahen so aus, als wenn sie aufs Licht bestehen würden. Davon habe ich auch noch nicht so viel gelesen. Ja. Und genau, und dann noch so ein Wesen, was auch so aussah wie ein Grauer, aber was so eine Mönchskutte hatte, ne? Also ja. wo dann in der Mönchskutte auch alles schwarz war, also man hat das Gesicht nicht gesehen, bekam es aber irgendwie so vor, weil halt die Hände so aussahen wie von Grauen, das war halt aber auch 2 Meter groß, ne? Genau, und dann, was ich eigentlich fragen wollte, weil ich habe wirklich überall schon geguckt, ob irgendwo diese Wesen schon mal irgendwie gesehen wurden, und zwar so eine Art Krakenwesen, die so purpur waren und also auch 8 Arme wie Kraken, ne? Aber keine Saugnäpfe dran, ne? Und dann einen spitz nach oben zu laufenden Kopf. Und ja, und da habe ich irgendwie nichts gefunden. Da wollte ich mal fragen, ob Ihnen da was bekannt ist.
Nein, das ja? Wüsste ich jetzt auch nicht. Nein. Also von den Lichtwesen ja, aber das nicht.
Ja, ja. Na, also ich muss auch sagen, diese Krakenwesen, das waren auch witzigerweise, das ist mir, also ich kann ja mal kurz erzählen, ich war an Bord eines Raumschiffes. Es kann auch ein Traum gewesen sein, aber ich sage es jetzt mal so, weil ich das auch so glaube. Und da haben mir dann die grauen Wesen, haben mir dann halt so gezeigt, dass so eine Art, wo so außerirdische Tier- und Pflanzenarten waren da. Und diese Kraken waren auch keine so richtig intelligenten Wesen. Das waren mehr so, wie das waren eigentlich Tiere eigentlich mehr, ne? Und ja, und die habe ich dann da halt, die haben sie mir halt gezeigt. Und ich hatte auch, das ist bestimmt auch zum häufig bei Betroffenen vorgekommen, ich war da auch 11, als das erste Mal war, also wo ich mich dran erinnern kann. Und da hatte ich auch so ein, schon mit 11 so ein, so eine Art Vision von so einer Atombombenexplosion, ne? Genau. Ja. Und die Auswärtigen haben dann auch gesagt, dass sie uns für zerstörerisch und dumm halten. Und dann habe ich halt als Kind dann noch die Menschen so versucht zu
verteidigen. Haben Sie denn dazu auch immer Objekte gesehen? Also die Fahrzeuge selbst oder kam das bloß die
Figur? Ja, also genau, also
das aber Sie sagten ja auch, dass Sie das träumen.
Ja, also ich habe
nicht alles real.
Ja, das weiß ich. Also es hat sich anders angefühlt als ein Traum. Also es hat sich schon real angefühlt, aber es ist so ein anderes, man kann es so ein Zwischending zwischen Real und Traum. Ich hatte aber auch wirklich auch
also Erlebnisse, das ist natürlich schwierig für uns, nicht? Da können wir dann nicht weiter diskutieren.
Ja, genau, aber ich wollte mal fragen,
wo die Realität feststeht.
Also im Prinzip geht es Ihnen darum, Herr von Ludwiger, herauszufinden, war das eben so eine Art außerkörperliche Erfahrung oder ein luzider Traum oder was auch immer? Oder war es tatsächlich eine Interaktion, wo auch irgendein Objekt in Verbindung steht? Also Anrufer, sehr spannend, danke, dass du das auch hier mit uns teilst, aber tatsächlich jetzt Objekte hast du nie gesehen am Himmel.
Also jetzt wirklich. Doch, ich habe UFOs gesehen, verschiedene auch. Also ich habe Lichtpunkte gesehen, das sind ja keine UFOs, das weiß ich, aber so Lichtpunkte gesehen, die sich bewegt haben und die dann
UAPs, genau. In zeitlicher Nähe mit deinen Entführungserlebnissen oder war das immer völlig?
Ja, also einmal auf jeden Fall, als ich 11 war, da habe ich komischerweise vor meinem Fenster, das war aber nur das war auch wirklich im Wachzustand, habe ich ein Raumschiff gesehen, was davor stand. Aber ich muss auch sagen, es ist komisch. Ich wohne ja eigentlich in der Stadt und das müssten ja dann auch andere gesehen haben, ne? Genau, ja. Aber sonst habe ich halt, die Wesen sind manchmal in meinem Zimmer aufgetaucht. Da habe ich sie aber dann auch, das war aber später, da war ich schon 30, jetzt bin ich ja 39. Da sind sie halt, da habe ich halt teilweise so, dass sie auf einmal aufgetaucht sind aus dem Nichts und dann auch wieder verschwunden sind.
Und du warst
dann
wach oder was? Oder warst du
das? Ich war wach. Okay. Also ich bin aufgewacht sozusagen. Also sie waren halt, sind halt gekommen und dann bin ich aufgewacht, als sie schon da waren. Ne?
Okay.
Ja, genau.
Ja, Herr von Ludwig, haben Sie noch eine Frage an den Anrufer?
Nein.
Okay. Ja. Danke. Okay. Vielleicht von mir noch eine. Was war dein Eindruck? Was wollen die von uns? Was ist ihre Intention? Hast du da irgendeine Idee
dazu? Also die haben mir sogar was gesagt. Sie haben mir gesagt, dass sie eine Art Arche Noah sind. Also dass sie halt, das mit den Genen, ne? Das ist logisch, ne? Genau. Also dass sie halt versuchen, über die genetische Komponente uns zu retten oder uns dann halt vielleicht sogar auf anderen Planeten auch dann also die Gene wieder, genau. Aber jetzt bin ich aufgeregt, Entschuldigung.
Ja, ich verstehe, also wenn ich sowas erzählen würde, wäre ich auch sehr aufgeregt. Verstehe ich. Okay. Gut, dann vielen Dank für deinen Anruf.
Alles klar.
Okay, tschüss. Wie unterscheiden Sie denn das eigentlich, ob Sie jetzt etwas interessant finden? Oder was ist für Sie so der markante Punkt? Oder auf was warten Sie da? Ich meine, es gibt ja sehr viele, die solche Erlebnisse haben, ne? Und es ist ja, wie wir es heute schon gesagt haben, ein sehr breites Spektrum an Dingen, an Stimuli, die zu sowas führen können. Was ist denn für Sie da das Interessante, ohne dass Sie jetzt da was preisgeben?
Ja, das Interessante sind, wenn man Berichte bekommt, dass die Temperatur sich erniedrigt hat in der Nähe von diesen Objekten, dass man genau das findet, was wir theoretisch erwarten. Ja. Oder dass eben so Heilung oder irgendwelche paranormalen Sachen in der Nähe von UFOs passieren, weil das wieder dieses Feld, was sie umgibt, bestätigt, was theoretisch sein müsste. All solche Sachen interessieren mich natürlich sehr. Bei allen Geschichten, wo jemand etwas erlebt hat, ist es natürlich immer schwierig, dann zu wissen, geht es um Außerirdische oder geht es um Überirdische. Viele machen da ja gar keinen Unterschied.
Genau, ja.
Gerade das ist, und das ist das Allerschwierigste. Allein so diese Sonnenwunder in Fatima. Es ist schwer zu sagen, da ist so eine UFO-Scheibe gesehen worden oder eine rotierende Sonne. Aber es ist doch etwas Religiöses gewesen. Aber wer kann das denn ausschließen? Und da ist man dann so auf so einem Zwischengebiet. wo man sich entscheiden muss, ist das jetzt etwas, was uns interessiert, oder ist das mehr so eine Projektion aus dem Unterbewussten, wie C.G. Jung das meint? Und das ist nicht so einfach herauszufinden immer.
Ja, das ist eben das Problem an dem Ganzen. Wir haben ja viele Dinge, Sie erwähnen ja auch DMT zum Beispiel, wo ja dann auch völlig andere Wahrnehmung existiert, wo die Menschen aber dann interessanterweise auch Grace wahrnehmen, wo man jetzt mutmaßen könnte, dass die halt in, auf einer anderen, keine Ahnung, wie es mal, die, auf einer anderen Existenzebene da irgendwie da sind und
der Berg schon viel. Ja. Die sind ja in einer Sphäre auch zu Hause, an die wir gar nicht glauben, nämlich in der Sphäre, in die wir nach dem Tod eingehen, wo es bloß das Bewusstsein und den Ideenleib gibt. Und diese vielen Ideen und wo Symbole Wirkung sind und Strukturresonanzen und Ähnlichkeitstransformation, das, was uns ja jetzt überhaupt noch gar nicht so richtig auffällt. Aber das ist ja alles schon da und das wirkt ja auch zusammen, weil es eine Realität bloß gibt. Aber die anderen können da rein und raus, wir nicht und wir verstehen noch nichts.
Matt Whitley Strieber, den Sie wahrscheinlich auch schon mal getroffen haben, ich weiß es nicht, der hat doch tausende Briefe und, also der hat hunderttausende Briefe und viele, wo also Tote und Aliens gleichzeitig auftreten in solchen Entführungserlebnissen.
Ja, es gibt da einige Fälle und die sind auch nach unserer Theorie zu erwarten. Sonst würde es ja gar nicht passen mit dem mediumistischen Feld um diese Objekte. Ja. Aber ich will noch nicht jetzt mehr noch viel reden, denn ich muss jetzt auch langsam zum Ende kommen.
Ja, dann habe ich eine abschließende Frage, die mir noch jemand gestellt hat. Und da geht es um das Element 115. Und Sie wollten ja, glaube ich, den Bob Lazar auch mal treffen. Und irgendwie ist das nicht zustande gekommen. Aber dieses Element 115 hat ja auch was, hängt ja irgendwie damit zusammen mit diesem mediumistischen Feld. Also das soll ja irgendwie dann, so wie Sie es vorher auch beschrieben haben, diesen Effekt erzeugen können. Also von daher auch eigentlich eher ein glaubwürdiger Aspekt an Bob Lazar.
Das hängt damit zusammen, ja.
Halten Sie Bob Lazar für glaubwürdig?
Ja.
Interessant. Ja, ich finde ihn auch.
Obwohl, ich hab aber natürlich also mit Leuten gesprochen, wie dem Friedmann, der nichts von ihm hält, aber der Jacques Vallée hat gesagt, er hat sich mit dem unterhalten. Und die ganzen Vektorformeln und so, die kennt er alle. Und das Tiefgrad Phi, weißer und Grad und sowas, was das alles Grad Phi ist und Rot Phi und sowas, das hat er ihm also vormachen können. Der hat schon studiert. Es ist nicht so, dass er bloß so ein Bluffer ist. Der kann schon was. Und ich glaube auch, er hat es nicht nötig, einfach eine Lügengeschichte vorzusetzen. Aber seine Idee, die ist nicht so ganz passend. Das, was er meint, wie die Gravitationswellen zustande kommen. Aber wir haben das ja erwartet. Mhm. Ich habe ja vorhin so angedeutet und in meinem Buch mache ich das ja auch. Die Neutronen, die abgebremst werden müssen, die müssen schon eine gewisse Ordnung zeigen. Und ein Element oder überhaupt Materie, in dem Neutronen sehr stark geordnet sind, sind Transurane, bei denen gerade die Kerne abgesättigt sind, wie bei den Atomen, bei den Edelgasen. Die können keine chemischen Reaktionen machen. Und so ist es da bei dem abgesättigten Kern so. Die haben einen ganz hohen Organisationsgrad und zerfallen auch nicht. Und die muss man nehmen. Und das ist eben der Fall bei den Elementen um 115 bis 118, die eigentlich zerfallen müssten, aber weil sie so hohe innere Stabilität haben, leben diese Transurane etwas länger. Und da kann man das abspalten von.
Das finde ich sehr spannend. Also das, Entschuldigung, ja?
Ja, ich meine, das muss man aber erstmal machen. Auch nicht so einfach.
Ja, aber eben diese Dinge, die vor 20, 30 Jahren völlig wirr und verrückt klangen, Das finde ich sehr spannend, dass Sie quasi da Parallelen zur Heimschen Theorie finden und sagen, ja, das passt zusammen. Also das ist schon ein starkes Argument.
Ja. Das ist ja für uns das Spannende, dass wir hier Theorien machen und immer gucken, was zeigen denn die? Was ist denn Solid Light? Da gibt es einen Lichtstrahl, der ist erst sehr kurz und wird immer länger, so wie ein Schneckenfühler. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht, wenn das Licht nicht linear ist, sondern wenn es eine nicht-lineare Strahlung wäre, wie bei Solitonen etwa. Und Gravitationswellen sind nicht linear und das kennen wir alles gar nicht. Und da wird das zum ersten Mal sichtbar. Sowas ist natürlich immer sehr spannend, wenn man sieht, es macht das, was wir theoretisch eigentlich vorhersagen.
Auf jeden Fall.
Deswegen ist das für uns viel interessanter, als zu sehen, da kommt einer und wie sieht er aus und so. Das ist für mich nicht so interessant, die Wesen selber zu sehen.
Ja, immer da gibt es viele Berichte und das kann eben alles Mögliche sein. Ja,
ja. Ja,
ja. Ja, Herr von Ludwig, vielleicht als Schlusswort heute, was jetzt abschließend nach diesen 6 Jahrzehnten zum Teil intensivster Forschung, was glauben Sie, ist der wichtigste Aspekt dieses Phänomens und was glauben Sie?
Ja, das, was ich schon am Anfang gesagt hatte. Wir sind nicht allein. Hier gibt es noch eine fremde Intelligenz, die vielleicht im Wasser irgendwo in den Ozean zu Hause ist oder in Bergen oder sonst wie und sich aber vor uns ein bisschen zurückhält. Aber nicht so, dass sie gar nichts macht. Die können hier sehr viel tun und wir kriegen es nicht mit. Und möglicherweise ist das Ganze, dass wir überhaupt an dieses große Phänomen, dass wir hier mit einer fremden Intelligenz kollidieren, von ihnen auch so abgeschirmt und abgeschweckt, dass wir auf mehrere Generationen dann noch nicht dahinter kommen. Dass wir immer noch so rumrätseln werden und sagen, ja, gibt's denn das? Und na, das glaube ich nicht und jenes auch nicht. Und dass das vielleicht von ihnen beabsichtigt ist, um uns nicht zu schnell mit der richtigen Wahrheit da zu überfallen. Das kann nämlich nicht jeder vertragen.
Oh ja, das merke ich auch immer wieder. Aha, interessant, Sie sagen Ozeane und Berge, also die kommen also nicht direkt aus dem Weltall, sondern leben vielleicht sowieso immer.
Doch, sie kommen da schon her, aber sie können ja hier sich dann auch aufhalten.
Ja. Okay, also Basen quasi. Oder?
Ja. Ja.
Oh boy. Ja, okay. Mein Kopf dreht sich. Ich glaube, wir können da jetzt natürlich noch, mein Zettel ist ellenlang und aber ja, ich glaube, das muss man jetzt erst einmal wieder mal verdauen, was wir da
heute... Aber ein bisschen was haben wir dann doch schon aufgegriffen, was in dem Buch drin steht, nicht?
Sie meinen IGA-Bericht Nummer 3?
Ja, ja.
Ja, ja, natürlich, da haben wir doch einiges und natürlich in den ganzen anderen Büchern. Und ja, das ist also, das ist einfach ein riesiges Thema. Vielleicht werden wir von den Geheimdiensten jetzt irgendwann ein bisschen mehr erfahren. Wie gesagt, also auch Sie sagen ja...
Ja, also jedenfalls interessant ist mit Sicherheit nicht.
Ja, das glaube ich
da
auch
nicht. Da muss man schon zu den Forschern gehen, die sich damit lange beschäftigen.
Das glaube ich auch. Und da sind Sie eigentlich, zumindest im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, die Anlaufstelle. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, doch wieder fast 3 Stunden heute. Und würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal zusammensetzen, wenn es Dinge wieder zu besprechen gibt. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und natürlich ganz viel Erfolg mit Ihrer Arbeit. Ja. Bin schon gespannt auf den nächsten IGA-Bericht und ja, natürlich, wie diese ganze Geschichte weitergeht.
Ja, wollen wir mal sehen. Ja.
Wollen wir mal sehen.
Gut, einen guten Abend.
Ebenfalls. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Vorstadt der Wirklichkeit.
Ja, und heute haben sich ja interessant, also die Anrufer dann wirklich kurzzeitig mal überschlagen und ja, also vieles gibt es da natürlich noch zu diskutieren und dazu ist in der nächsten Sendung Zeit, nämlich da gibt es dann endlich wieder mal ein Lagerfeuer. Hat mir doch schon jetzt sehr lange keines, und zwar, ich meine wirklich Lagerfeuer, nicht Lagerfeuer-Quarantäne. Also ich hoffe wirklich sehr, dass das dann auch klappt, dass Sabine Zankolo zu mir wieder mal ins Studio kommen kann mit wirklich super Sound. Wir werden uns halt beide testen und papi-papo. Und ja, freue mich dann sehr, dass wir dann wieder so ein richtiges Lagerfeuer machen können. Hat's mir da ein paar Holzregeln ab in meinem Studio. Nein, nicht wirklich. Zu hören, beziehungsweise, naja, zu hören, da geht es ja nicht so sehr darum, sich zu berieseln lassen, sondern da seid ja wirklich wieder ihr gefragt. Also da macht ihr das Programm, die Zuhörerinnen und Zuhörer von Corp FM, und zwar am 18. Juni 2021. Ich freue mich total drauf. Ja, die heutige Sendung, wow, muss man natürlich auch erst einmal verdauen, vor allem wenn man sich jetzt noch nicht sehr viel mit dieser Materie beschäftigt hat. Wie gesagt, es gibt da, ach, keine Ahnung, 7, 8 Sendungen mit Ilobrand von Ludwiger im Archiv. Ich finde, die sind alle äußerst spannend. Und vor allem auch Burkhard Heim und so. Zu Burkhard Heim gab es auch unlängst eine sehr interessante Sendung, wo also jemand also mit Hannes Schmidt, der also da in diesen Fußstapfen von Burkhard Heim stapft und sich zur Aufgabe gesetzt hat, das Ganze ein bisschen greifbarer, ein bisschen zugänglicher zu machen. Ich finde, er macht das hervorragend. Das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man sich die zum Beispiel anhört, um ein bisschen mehr zu verstehen. Ja, und ansonsten bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 18. Juni 2021. Sabine Zankolo und ich laden zu einem Lagerfeuer. Bis dorthin, ja, danke fürs Zuhören und macht es gut.
The curtain's gonna fall.